Okay, wunderschönen guten Tag zu Dev Radio 102,6. Und zwar bin ich Benny und zwar bin ich vom CCC RV Ulm. Ich bin heute ganz alleine, deswegen brauche ich euch heute im Chat auf www.devradio.de. Da geht einfach rein, klickt auf Chat, gebt euch einen schönen Namen vielleicht und dann versuchen wir vielleicht gemeinsam ein bisschen Radio zu machen. Ihr kommt mit irgendwelchen Themen, die euch interessieren. Ich werde versuchen, so ein bisschen Sprachrohr für die Leute zu sein, die heute im IRC sind, also im Chat. Und dann schauen wir mal, wo das dann halt am Ende landet. Ich versuche, alles aufzugreifen, egal ob das jetzt Religion, Gott und die Welt, wie auch immer. Das Einzige, was ich nicht machen werde, ist natürlich in die strafrechtliche Abteilung zu gehen, da wo das halt illegal wird. Das muss ich nicht unbedingt haben, weil da kenne ich mich nicht aus. Ansonsten, ja, heute gibt es ein paar News, wie auch immer. Ich mache noch kurz ein bisschen Musik, ihr kommt mit ein paar Themen und dann fangen wir an. Alles klar. Okay, das war sehr schnell vorbei. Gut, ich habe gerade im IRC gesehen, dass das Thema KDE 4 vielleicht mal angesprochen werden soll. Da ich ja der Einzige bin, sage ich natürlich jetzt, ich bin der Experte für KDE 4. KDE 4 sieht jetzt nicht so doll aus, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, die haben ja ein paar gute Ideen sich da ausgedacht, von wegen diese Widgets von Mac OS X kopieren, oder wie Opera das jetzt vielleicht auch hat. Das wollten wir mal schauen, können wir das auch machen, können wir das vielleicht genauso intuitiv bringen, wie Mac das halt macht. Ich weiß jetzt nicht, sind sie gescheitert oder sind sie nicht gescheitert? Ich habe ja jetzt gar keine Idee dazu zum Thema. Ansonsten sehe ich jetzt gerade so ein bisschen Trend. Ich meine, auch wenn das nur zwei Leute sind, die momentan was geschrieben haben, aber Window Manager für Linux. Acmen, also ist jetzt ein IRC-Nick, hat gesagt, FVVM, das ist ein Window Manager mit den, ich würde mal sagen, den meist konfigurierbaren Optionen, die es jemals gab in einem Window Manager oder in sonstiger Software, würde ich sagen. Das Ding kann man so umbauen, dass du am Ende eigentlich alle möglichen Optionen hast, die... Du kannst eigentlich im Endeffekt alles einstellen, was das Herz begehrt. Also es gibt da gar nichts, gar keine Limitierungen. Du kannst sagen, das Fenster soll da oben stehen, das andere soll hier stehen und dann, wenn ich jetzt das und das klicke, dann sollen die sich alle hochpushen oder ich weiß es nicht, also... Gerade gibt es noch einen Kommentar zu KDE. KDE 4 läuft anscheinend auf Windows und auf OS X. Okay, interessant. Ja, und andere Kommentare sind, KDE 4 ist anscheinend ein Rückschritt nach 3.5. Weiß ich nicht. Ist anscheinend nicht einfach verkleinerbar, skinbar und verschiebbar. Also anscheinend haben die da ein bisschen die Route von GNOME gegangen. Ich weiß es nicht. Klingt auf jeden Fall, weiß ich nicht, komisch. Ich bin ja eher so ein Typ, der auf minimalistische Dinge steht, wie kleine Tiling Window Manager. Das sind Window Manager, die das so machen, dass du entscheidest nicht, wo ein Fenster platziert wird, sondern das Programm, der Window Manager, kann das besser. Deswegen sagt er, okay, du hast jetzt einen zweiten X-Terminal gestartet, also ein Terminalprogramm, worauf du kleine Shell-Sachen laufen lassen kannst. Und dann kommst du halt oben rechts in die Ecke und auf der anderen Seite hast du halt dein vorheriges Fenster und das wird halt alles die ganze Zeit umgerödelt und hast dann immer neue Setups eigentlich. Also du startest einfach nur ein neues Fenster und am Ende hast du einfach einen neuen Bildschirm. Alles ist alles neu. Und weil die Idee dahinter ist eigentlich nur, dass es viel einfacher oder viel besser ist, wenn der Window Manager das entscheidet, weil er es halt von einem Algorithmus definiert und nicht irgendwie ein User, der halt dauernd hin und her schieben muss. Deswegen, die Idee ist, dass du keine Zeit daran verschwenden sollst, das Fenster zu verschieben, weil du sollst am Endeffekt nur arbeiten. Du sollst sagen, ich werde jetzt noch ein Fenster haben und du regelst das schon. Mein Window Manager weiß das besser, ergo, er regelt das. Ja. Gibt es irgendwelche weiteren Themen jetzt? Bitte, kommt in IRC oder ruft mich an, was noch viel lustiger ist. 0731 938 6299. Dann können wir über irgendwas reden, was dir auf dem Herzen liegt. Und dann schauen wir mal, wo das halt am Ende endet. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich jetzt hier alleine bin und so nervös. Ja, das liegt daran wahrscheinlich, weil ich vor zwei Wochen nicht aufgetaucht bin, obwohl ich das versprochen hatte. Und jetzt habe ich wahrscheinlich jetzt hier mit, ja, die Rache erwischt. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Okay, es kommt gerade ein Kommentar, dass jemand sagt, ich soll bitte von der Geschichte mit dem 1270.0.1 Hack erzählen. Da ging es darum, dass irgendjemand im IRC mal reinkam, da haben die sich ein bisschen angeflamed, eine war sauer auf den anderen, denn dann ging es darum, dass, ja, ich kann nicht hacken, ich bin der Superkerl, ich habe NASA gehackt, keine Ahnung, auf jeden Fall war das sehr, alles sehr extrem. Und am Ende hat der Typ, der dann gehackt werden sollte, hat gesagt, ja, meine IP-Adresse ist so und so, und IP-Adressen sind halt, also es gibt ein paar reservierte IP-Adressen, die zum Beispiel für das private Netzwerk von Menschen genutzt werden sollte, und dann gibt es noch so Spezialadressen, die dann auf sich selber zeigen. Und diese Person hat dann die IP-Adresse, die dann reserviert ist für auf sich selber zeigen, gesagt. Und die Geschichte geht anscheinend so, dass dieser Superhacker diese banale Information nicht wusste, obwohl normalerweise das ist irgendwie von den fundamentalen Netzwerk-Dingen, die man weiß, und hat sich anscheinend selber gehackt. Gut, das kann man jetzt glauben oder nicht. Ich finde es jetzt recht unglaublich, weil es einfach, das sah sehr gestellt aus. Aber gut, man weiß ja nie, wie Einstein so schön sagte, dass das menschliche Universum, also eins von den beiden Dingen ist er sich nicht so sicher, was unendlich ist. Die menschliche Dummheit oder das Universum. Und anscheinend meint er, das Universum, glaube ich, hat noch irgendwelche Limits. Die menschliche Dummheit anscheinend nicht. Gut, wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Ist aber natürlich eine lustige Geschichte, weil das sind halt diese naiven Menschen, Script-Kiddies, sagt man auch, die halt gar keine Ahnung haben von den Tools, die sie am Ende nutzen, und dann darauf versuchen, jemand anderen zu hacken und dann durch solche kleinen, ja, Fallstellen sich anscheinend selber hacken. Gut. Lustig. Ja, ich mache nur ein bisschen Musik, weil ich mir momentan nichts einfällt. Das Gute an dieser komischen elektronischen Musik ist, du weißt nie, wann es anfängt und wann es aufhört. Aber wie man sieht, im IRC geht es darum, dass die Leute anscheinend sehr interessiert sind an den Benutzeroberflächen und den verschiedenen Tools und Distributionen. Also im Endeffekt eigentlich das Work Environment, in dem man eigentlich drin arbeitet. Das ist persönlich auch ein super Lieblingsthema von mir. Kann ich auch gleich natürlich erzählen, was ich so nutze, weil das ist ja sowieso das Beste, was man haben kann. Als allererstes natürlich der Window Manager ist bei mir X-Monad. Das ist ein in Haskell geschriebener Tiling Window Manager. Das waren die, die ich gerade eben angesprochen hatte, die für dich entscheiden, wo du was platzieren sollst. Natürlich mache ich alle meine Arbeiten in GNU Screen. GNU Screen ist ein Terminal Multiplexer. Das heißt, wenn man Firefox anschaut, dann sieht man ja, dass du bei Firefox mehrere Tabs öffnen kannst. Und das kannst du im Endeffekt bei Screen auch. Das Einzige, was Screen als Vorteil hat, oder nicht das Einzige, sondern einer von den Vorteilen, die Screen hat, sind, du kannst dich von dieser laufenden Session, kannst du dich eigentlich detachen. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt einen Firefox-Browser, ihr habt eure 200 Webseiten geöffnet, alle mit natürlich lustigen YouTube-Videos, und dann sagt ihr, okay, das möchte ich jetzt speichern und möchte morgen wieder weiterschauen, weil ich das lustig finde. Deswegen sagt man einfach nur, okay, detach, denn verschwindet das Fenster, aber es läuft immer noch weiter. Du siehst es einfach nur nicht. Du kannst dann natürlich deine Maschine neu starten, weil Screen üblicherweise auf einer anderen Maschine läuft, und kannst am nächsten Tag hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich wieder Bock auf 200 YouTube-Videos, attach dich wieder auf deinen Screen und hast dann im Endeffekt deinen selben Stand wie vorher. Das ist recht vorteilhaft, besonders weil du kannst das Screen halt auf dem Server laufen lassen und musst es nicht unbedingt lokal laufen lassen, wie die auch im IRC gerade sagen. Also du hast per Remote, du gehst über SSH, über diese Secure Shell, gehst du auf deinen Server oder auf irgendeinen Server, wo dein Screen installiert ist, hast dort deine Shell offen oder deine mehreren Shells, also deine Tabs offen, und kannst da weiterarbeiten. Du kannst zum Beispiel, was ich persönlich mache, ich habe für jeden virtuellen Desktop, den ich bei mir habe, habe ich eine Screen-Instanz, die dann regelt, dass, okay, ich habe jetzt nicht ein Screen-Fenster mit 10 Fenstern, also eine Screen-Instanz mit 10 Fenstern, sondern ich habe vielleicht dieses Terminal, da geht es um jetzt temporäre Dinge, auf dem anderen virtuellen Terminal geht es dann irgendwie um Arbeiten, Auf dem nächsten geht es dann wieder um sonst ein Projekt und kannst dann alle schon vorbereiten, dass ich bin jetzt zum Beispiel in dem einen läuft jetzt zum Beispiel eine ganz normale Shell, wo drin ich dann Vim oder sowas gestartet habe, wo ich dann meinen Text editiere. Daneben habe ich dann vielleicht eine Shell, wo meine Make-Kommandos ausgeführt werden sollen. Und daneben habe ich dann vielleicht wieder eine, wo die ganzen Tests laufen konstant. Deswegen, man kann das ziemlich cool sich zusammenbasteln. Natürlich kannst du das alles emulieren, indem du halt, keine Ahnung, Konsole oder so nutzt, also von KDE, weil die unterstützen auch Tabs. Und der Vorteil ist halt, du kannst das Ganze alles auslagern auf einem Server und hast es dann bei dir eigentlich im Endeffekt lokal dein Arbeits... Also du hast halt lokal dein Arbeitsenvironment, aber das ist eigentlich gar nicht lokal, weil du dich einfach nur attached. Also wenn man virtuelle Maschinen kennt, wo man, keine Ahnung, hast Linux als Host zum Beispiel, hast du da drin ein Windows laufen, wo drin du dann, keine Ahnung, banale Dinge machst, wie zum Beispiel deine Webseite in Internet Explorer testen oder du musst Outlook nutzen, damit du mit deinem Exchange-Server auf der Arbeit kommunizieren kannst, wie auch immer. Und die kann man ja auch suspenden. Das heißt, du sagst einfach nur jetzt diesen Stand bitte speichern. Und morgen kann ich ihn halt weiterführen oder irgendwie oder sonstige Dinge halt. Und das ist halt ein super cooles Feature von Screen. Was macht es halt wirklich zu einem sehr geilen System. Ich hatte das eine Zeit lang auch genutzt, um meine... Also was er noch zusätzlich macht, er hat halt einen History-Buffer. Und das heißt, den kannst du so nutzen, dass du kannst jetzt... Stell dir vor, ich führe jetzt das LS-Kommando aus auf der Shell. Das ist dann... List Files, dann kann ich in den Screen sagen, jetzt gehen wir bitte in den Copy-Modus, das ist, wenn man VI kennt, dann sind das verschiedene Modi, dann bist du in einem Modus, wo du einfach über die Shell drüber gehen kannst, du kannst den Cursor frei bewegen, weil normalerweise ist er immer nach dem Prompt festgestanden, du kannst ihn jetzt aber frei bewegen, kannst jetzt hochgehen, okay, ich möchte jetzt den Output von hier und hier, möchte ich gerne speichern und möchte ihn später wieder pasten oder wie auch immer. Du kannst im Endeffekt also alles, was du möchtest, du brauchst keine Maus, sonst was, du kannst alles im Screen machen. Das ist halt vorteilhaft, wenn man halt, keine Ahnung, so ein Touchpad oder sowas hat, was halt nicht unbedingt jetzt meiner Meinung nach toll ist. Also ich bin jetzt echt kein Fan von Touchpads. Also maximal bin ich ein Freund von diesen ThinkPad-Nippeln. Die finde ich recht lustig, weil die klingen auch cool. Und da kann man halt schon mehr machen. Du kannst natürlich auch nach keine Ahnung, nach 10 Stunden arbeiten, wenn du mit einem Nippel dauernd rumspielst, dass du dann ja auch ein Finger, also ein Problem im Finger bekommst. Aber gut, deswegen gibt es die Tastatur, weil die ist ja auch sowieso besser. Deswegen können wir alles halt auslagern, in dem Sinne, dass du halt nicht die Maus hin und her schiebst, sondern du machst halt spezifische Aktionen. Hast da drin die ganze Power, die halt, die jetzt ein VI jetzt nicht unbedingt hundertprozentig hat, aber du hast halt schon Movement-Kommandos. Also Movement-Kommandos sind halt, du sagst, ich möchte jetzt einen Paragraph nach weiter oder ich möchte ein Wort nach hinten oder nach vorne oder wie auch immer. Oder ich möchte bis zum nächsten Space springen. Du hast halt schon einige Shortcuts, die jetzt VI-User kennen und auch lieben. Und deswegen, das macht dich eigentlich schon zu einem recht produktiven Menschen, wenn du das halt auch beherrschst. Das ist recht lustig. Mhm. Zusätzlich habe ich natürlich noch einen kontroversen Punkt bei mir in meinem Environment. Und das ist nämlich Emacs. Ich bin total überzeugter Emacs-Nutzer. Und das finden viele Leute sehr merkwürdig, weil ich habe mehr als 5 Jahre lang Vim genutzt und finde den auch immer noch wunderbar. Nur ich habe irgendwie gemerkt, dass ich bei dem an seine Grenzen stoße, wenn ich iterative Programmierung mache. Das heißt, ich baue mein Programm auf, teste es währenddessen und ja, im Endeffekt eigentlich das. Ich baue mein Programm halt auf, schreibe ein Modul oder schreibe eine Funktion, wie auch immer, und kann sie halt gleichzeitig in diese REPL, das ist die Read Eval Print Loop, das ist halt, keine Ahnung, das ist ein Prozess, der zum Beispiel deine Sprache laufen lässt, wo du mit der Sprache reden kannst. Das sind jetzt Sachen, die eher in dynamischen oder in High-Level-Sprachen vorkommen, also, keine Ahnung, als Beispiel vielleicht Python, Ruby, Lisp oder sonstige Sprachen. Du hast halt das Environment oder das Image, wie auch immer, und daran arbeitest du halt und kannst dann sagen, okay, gib mir jetzt mal, lass die Funktion durchlaufen mit dem und dem Parameter und kannst da gleichzeitig testen. Und da kannst du auch sagen, ich habe jetzt hier meine Test-Suite, die kann ich halt iterativ durchlaufen lassen, kann dauernd sehen, wo der Fehler ist und kann dynamisch in den Code reinspringen. Also es sind schon Features, die sind die möchte man eigentlich nicht mehr missen. Also wenn man mit den Sprachen zurechtkommt, wenn man damit leben kann, dass denn halt Lisp so viele Klammern hat, was eigentlich im Endeffekt gar nicht so viel stört, wenn man das mal sich anschaut. Also Lisp ist halt immer, hat immer diesen Punkt, dass, oh, Klammern kann ich nicht ab, krieg ich Kopfschmerzen davon. Aber wenn man die mal wegdenkt, das ist echt alles gar nicht so schlimm. Und es hat echt super viele Vorteile und das macht echt Spaß. Besonders wenn du halt Emacs nutzt, weil Emacs hat halt einen super geilen Lisp-Modus. Und ich kann Leuten nur empfehlen, schaut euch Emacs an. Emacs ist echt lustig, geht halt einen anderen Weg als vielleicht die Unix-Philosophie. Aber die Unix-Philosophie ist ja sowieso obsolet laut den Unix-Implement oder den Rob Pike zum Beispiel. Also Rob Pike ist der Typ, der Plan 9 gegründet hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Und er hat gesagt, dass Unix sowieso tot war seit dem Zeitpunkt, als Perl introduziert wurde. Weil Perl ist halt auch so ein Wunder-Kit. Das hat ja auch Zed und Arc und sonstige Tools einfach obsolet gemacht. Vielleicht nicht obsolet, aber auf jeden Fall hat man gesehen, dass, warte mal, warum muss ich jetzt 10 Programme lernen, wenn ich einfach nur Perl lernen kann und kann dasselbe eigentlich bekommen, was ich halt mit den 10 Tools machen kann. Und hab dann vielleicht eine konsistente Syntax. Oder, ja gut, konsistent kann man natürlich jetzt argumentieren, aber du hast auf jeden Fall ein Tool, das kann halt 10 Dinge. Ja, das ist halt ein philosophischer Punkt. Kann man halt sehen, wie man möchte. Ich finde es auf jeden Fall lustig auf dem Weg, weil Emacs, um wieder zurückzukommen auf Emacs, du verlierst halt nicht viel, weil Emacs sich halt auch so ein bisschen als Shell versteht. Also genauso wie bei Windows die Explorer-Exe deine Shell, deine Arbeitsumgebung eigentlich darstellt, so macht Emacs das halt auch. Also Emacs ersetzt im Endeffekt oder sollte ersetzen deine Bash oder deine Z-Shell oder wie auch immer, was auch immer du wählst als dein Environment, in dem du halt deine verschiedenen Dinge machst, wie zum Beispiel Dateien auflisten, Dateien editieren, wie auch immer. Und da sieht Emacs sich halt drin, dass das verändern wir, machen das jetzt anders. Weil der klassische Schritt wäre zum Beispiel, gut, wir sind ja so eine Show, wo das halt um Geeks, Nerds, wie auch immer, Leute mit starkem Interesse zu Terminal Utilities geht, dass Leute zum Beispiel Mutt nutzen. Mutt ist halt ein kleiner Konsolen-Mail-Client, wenn man jetzt mal mit normalen Menschen redet und denen sagt, ich kann mir deine Bilder aber gar nicht anschauen, weil ich habe halt nur so ein 80x20 Terminal mit Zeichen und wenn du da dann HTML in meine Indie-E-Mail reinschreibst, dann kann ich es erstmal nicht lesen. Oder du hängst ein Doc-Dokument an, das kann ich einfach nicht lesen, weil ich auf dem Terminal bin. Ich habe halt besondere Regelungen und die musst du halt entweder einhalten oder ich muss dich halt rausfiltern, keine Ahnung. Das ist halt die Sache, die man halt überdenken muss. Was Emacs halt an der Stelle macht, dass du hast halt nicht wie beim Mutt, hast du nicht deine Shell, wie zum Beispiel die Bash. Und dann startest du Mutt und dann hast du da drin denn von Fetchmail oder Procmail oder sonstigen Tools, Maildrop, wie auch immer, die Mails halt abholen und bei dir ins Home Directory legen und dann schaust du diese mit Mutt an, sondern du hast bei Emacs halt wie bei Thunderbird zum Beispiel eine All-in-One-Solution. Also hast halt einfach nur Emacs, da drin ist halt ein POP3 oder IMAP-Client und ein SMTP, was man halt nutzt zum Verschicken von E-Mails nutzt. Hast halt alles in einem. Und der Vorteil davon ist halt, das ganze System ist halt transferierbar zu anderen Betriebssystemen. Wenn man das Problem hat, zum Beispiel, du hast jetzt auf Linux einen Fetchmail mit einem Mutt und, keine Ahnung, Sendmail oder jetzt neuerdings vielleicht Postfix als SMTP-Server und möchtest gerne dasselbe Setup auf Windows nutzen, das kannst du eigentlich fast gar nicht. Also, natürlich kannst du es versuchen, du kannst dann mit Zygwin diese Unix-Umgebung für Windows, die halt von Red Hat oder sowas mal gemacht wurde, kannst versuchen, das alles so zu schaffen. Aber es ist auch viel einfacher, wenn man einfach nur Emacs nimmt, seine Emacs-Config rüberzieht, startet und im Endeffekt hast du dasselbe System wie auf Windows. Also das unterliegende Betriebssystem ist recht irrelevant. Was halt, das ist, kann man als Vorteil oder als Nachteil sehen. Ich hatte zum Beispiel diesen Montag einen nicht so erfolgreichen Vortrag zum Thema Smalltalk, wo es darum geht, was kann so eine Arbeitsumgebung eigentlich alles machen. Wenn man Smalltalk nicht kennt, das ist ein imagebasiertes System. Du hast halt nicht wie ganz normalen Programmiersprachen wie C oder sonst, oder bereits Lisp vielleicht, kann man vielleicht sagen, hast du keine Dateien, mit denen du wo du programmierst und dann einlädst, sondern du arbeitest in dem Programm, das du im Endeffekt schreibst. Das klingt jetzt recht komisch, aber stellt euch vor, dass ihr im Windows sitzt und während ihr im Windows sitzt, könnt ihr zum Beispiel Fenster, die schon erschaffen wurden, wie zum Beispiel euren Browser, Firefox, wie auch immer, den könnt ihr nehmen und könnt ihn zur Laufzeit inspizieren und schauen, was da so alles, was für Sachen da alles so ablaufen. Und du kannst ihn halt auch verändern, programmiertechnisch. Du hast halt im Endeffekt eine ganze Umgebung und kannst da drin deinen Code schreiben. Und das ist halt auf jeden Fall untersuchungswürdig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich habe es am Montag leider nicht geschafft, die Leute wirklich zu überzeugen, weil ich genau wie jetzt wahrscheinlich zu nervös wurde. Aber es ist doch definitiv mal, was man sich anschauen sollte. Und ein Link dazu wäre dann zum Beispiel squeak.org, squeak.org. Im Chat wird gerade gesagt, das hat Flo Rolf gesagt, dass bei Lisp kann man auch Images fahren. Klar, das war ja das, was ich sagte, dass ich nicht unbedingt hundertprozentig sagen würde, dass Lisp da auch zugehört. Images in dem Sinne, das ist, was ich recht lustig finde bei Lisp, ist denn der Fall, dass, stellt euch vor, ihr habt ein Programm oder ein Projekt, ihr startet ein neues Projekt. Zum Beispiel, ihr wollt jetzt eine, ich nehme das billigste Beispiel, ihr wollt einen zweiten Flickr-Klon schreiben. Für Flickr braucht man halt einige Libraries, vielleicht eine, die Bilder resized, PDFs generiert aus den Bildern, Galerien macht, ein Webstore möchtet ihr gerne haben, vielleicht ein automatisiertes E-Mailing-System, das halt irgendwelche Benachrichtigungen oder sowas machen kann. Das könnte man jetzt alles in einem interaktiven Lisp-Image starten. Du kannst halt installieren, ich möchte jetzt gerne die Image-Library oder sowas, die installierst du dann. Und kannst dann sagen, jetzt mach mir hiervon bitte einen Dump, also einen Core-Dump. Vielleicht, also, und dann kannst du den später, der ist dann vielleicht, sagen wir mal, vielleicht 40 MB groß, muss man leben. Und den kannst du dann instant-mäßig starten. Also du kannst halt, du sagst halt, okay, jetzt nimm den Parameter dieses Image. Das ist alles schon vorgeladen. Du kannst alles, was zu dem Zeitpunkt geladen war, ist dann in dem Image gespeichert. Du musst halt nicht wie in dynamischen Sprachen, musst du halt die Libraries nicht dynamisch oder zur Laufzeit inkludieren, sondern kannst sie einfach einmal inkludieren und kannst da drauf dann einfach einen Core-Dump machen und den Core-Dump halt immer wieder laden. Und das ist halt essentiell eigentlich, das ist auch was Smalltalk macht. Du hast halt ein Image, was halt clean ist, wo nichts drin ist und da drin machst du halt ein Projekt und kannst halt dauernd speichern und kannst halt dann wieder zumachen. Und kannst du später wieder laden, wie diese virtuelle Maschine im Endeffekt, was ich vorhin angesprochen hatte, mit dem Windows oder sonst was. Du kannst halt suspenden und dann wieder resume. Und das ist halt ziemlich interessant. Ich finde es echt cool. Und Emacs geht halt den Schritt in die richtige Richtung, weil es genauso ist. Es ist portabel auf alle Betriebssysteme, die heutzutage eigentlich noch im Einsatz sind. Und genauso ist Smalltalk vielleicht auch. Smalltalk ist vielleicht nicht jetzt unbedingt auf allen so verbreitet, aber es läuft halt auf allen gleich. Genauso wie eigentlich die Idee, die Java auch verfolgt hat. Und Java hat die dann auch von Smalltalk übernommen. Ja, das war eigentlich zu dem Thema, was ich dazu sagen wollte. Ja, weiter geht's. Was habe ich denn noch so alles in meinem System, was ich lustig finde? Natürlich bin ich Z-Shell-Nutzer. Weil Z-Shell ist natürlich das, was die Leute lieben. Einfach nur, weil es genau wie Emacs oder FVVM konfigurierbar ist, bis zum geht nicht mehr. Und das macht es halt irgendwie lustig, weil wenn man echt keinen Bock mehr hat auf irgendwie arbeiten oder sowas, dann kannst du einfach sitzen und versuchen, deinen Workflow, Buzzword, versuchen besser zu machen. Und das ist halt lustig, wenn du halt einfach, du hast eine komplette Programmiersprache darunter und kannst halt machen, was du möchtest. Und kannst es dir halt so hinbauen, wie du es im Endeffekt haben möchtest. Und ja gut, da bin ich ja total der Fan von. Also ich kann da echt stundenlang vorsitzen. Oder nee, ist nicht hier am Stück, aber über Jahre hinweg hat man da schon sehr viele Stunden investiert, um es einfach nur noch angenehmer zu machen, noch cooler, noch besser. So simple Dinge wie zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht unbedingt immer den wenn ich mich vertippe zum Beispiel, dann ist es mir eigentlich recht egal, ob ich jetzt da ein K oder ein J geschrieben habe, weil das K liegt gleich neben dem J. Dann soll er automatisch sagen, okay, dahin wollte er wahrscheinlich. Und solche kleinen simplen Dinge, die machen schon was aus, weil du wirst einfach nicht frustriert. Wenn du in dem Moment eigentlich eine Deadline hast, dann willst du nicht genervt werden durch solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich habe jetzt auch mal aus Versehen die falsche Taste erwischt. Also. Und das ist halt so Dinge, die machen halt, weiß nicht, die machen mir Spaß. wie Robert gerade im IRC sagt, es ist schon Stunden optimieren, um Sekunden zu sparen. Es ist jetzt nicht unbedingt, wie Alu sagt, Return of Investment ist jetzt nicht unbedingt positiv, kann man sagen. Es ist also positiv, wenn du nur rein Output schaust, aber positiv einfach für deinen Geist, würde ich mal sagen. Weil einfach nur, erstmal macht es Spaß und zweitens, wenn du es hast, dann hast du es. Also ob ich jetzt Fernseh schaue oder ob ich jetzt in meiner Z-Stelle rumspiele, warum nicht? Lustig. Ja, ich mache nochmal ein bisschen Musik und wir machen heute ein bisschen mehr Musik, weil ich, wie gesagt, ich bin heute alleine und ja, wir kriegen das schon hin. So, da bin ich wieder. Jetzt wäre vielleicht wieder nochmal angebracht, dass ich hier die Nummer von uns sage. Oder ja, im Endeffekt eigentlich von mir, weil ich heute alleine bin. Ich muss das jetzt zehnmal erwähnen, weil ich muss den Leuten ein richtig schlechtes Gewissen geben. Die Nummer ist 0731 938 6299. Ihr könnt mich anrufen, ihr könnt irgendwelche Themen vorschlagen, dann reden wir darüber, dann schauen wir mal. Natürlich sollte das irgendwas sein, was vielleicht ein bisschen technisch oder sehr, sehr philosophisch ist, weil dann kann man irgendwie was erzählen, ohne dass man irgendwas zu dem Thema weiß. Das ist halt so ein bisschen cool. Vorhin wurde im IRC gefragt, ich sollte vielleicht mal ein paar kleine Distributionen vorstellen. Und eine, die genannt wurde, war die Arch Linux oder Arch Linux. Die ist darum gebaut, dass sie versucht, so keep it simple, stupid, also so KISS wie möglich zu sein. Die patchen generell gesehen eigentlich gar keine Pakete. Die nehmen halt die Pakete genauso, wie sie halt von dem Programmierprojekt vom Server kommen. Und ja, distributieren die halt dann weiter an die Leute. Das ganze Ding ist darum aufgebaut, dass es sehr einfach zu verstehen ist. Also du hast dann deine, was im Endeffekt eigentlich eine Distribution definiert, ist ja der Paketmanager und dann die Init-Scripts, also was halt im Endeffekt den Rechner bootet. Und Arch hat da halt beim Paketmanager einen recht lustigen erfunden, der halt, der heißt Pac-Man. Hat vielleicht ein paar kryptische Optionen, weiß ich jetzt nicht unbedingt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also heißt auf jeden Fall, zum Beispiel um nach einem Paket zu suchen, heißt es Pac-Man-SS für Sync Search. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ist auf jeden Fall nicht apt-get-install, was vielleicht, ja, egal. Die Idee dahinter ist, dass du Pakete sehr simpel bauen kannst. Also wenn man Krux kennt, Krux ist, war die Inspiration für Arch Linux, um dort ein Paket zu bauen, das war in dem Sinne, dass du hast halt ein paar Variablen in einem Bash-Script gesetzt, wie zum Beispiel Paketversion, Paketname, Description und vielleicht eine URL, wo man halt das Paket herhat oder die Projektseite des Pakets. Und Arch hat das halt auch übernommen, hat im Endeffekt eine kleine Build-Funktion reingebaut. Du hast halt du hast im Endeffekt ein Bash-Skript, was ausgeführt wird und was dann in ein bestimmtes Verzeichnis installiert. Und das wird dann einfach nur gesippt und das kannst du im Endeffekt installieren. Und das ist halt ziemlich simpel, weil im Endeffekt, was man halt braucht, um ein Paket zu installieren, ist nur ein Make oder ein Configure Make Make Install. Das kennt man halt, wenn man lokal einfach mal so ein Projekt ausprobiert und das dann irgendwie in User Local installieren möchte. Und genau den Weg geht Arch halt auch, außer dass die halt nicht in User Local installieren, sondern halt in das richtige Betriebssystem, also User Lib für Libraries oder Lib für Kernel Libraries oder Module, Entschuldigung. Und das ziehen die halt konsequent durch, was halt ziemlich lustig ist, wenn man ein eigenes Paket bauen möchte, weil einige Paket bauen sind meistens echt nur ein Make oder ein Configure Make Make Install. Dann gibt es bei Arch das Arch User Repository, das ist OUR, our.archlinux.org. Da können Leute, ich hab mir sagen lassen, dass es bei Ubuntu circa auch so funktioniert. Es gibt so ein Universum-Repository, das sind halt da, wo die Pakete liegen. Und Arch hat da halt ein Webinterface dazu gebaut, wo du halt sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier ein Paket, das hat die und die Dependencies auf die und die anderen Projekte. Und dann können Leute halt hochladen und Leute können das dann halt wieder runterziehen und bei sich installieren. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Tauschbörse von Paketen. Und damit erreichen die im Endeffekt eigentlich nur eine recht große Anzahl von Paketen. Was du, also im Endeffekt, du hast nicht sehr viel, was man vermisst. Also ich bin jetzt sehr konservativ mit meinen Paketen, weil ich habe echt nicht viel installiert, weil ich brauche halt nicht viel. Ich brauche halt Zshell, Xterm, X-Monat vielleicht oder irgendeinen Tiling Window Manager, Emacs, und da bin ich eigentlich zufrieden. Deswegen weiß ich nicht unbedingt, wie das bei diesen extrem exotischen Paketen ist. Aber normalerweise merkt man schon, dass das eigentlich alles immer hat. Ansonsten, ja, als Kontrast, sagt jemand gerade im IRC, konnte man halt sich mal anschauen, Gentoo. Gentoo geht halt den komplett anderen Weg. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Arch Linux komplett binär orientiert ist, aber es ist es. Du ziehst halt ein Binärpaket, wie bei Debian zum Beispiel, und nicht wie bei Gentoo, wo du dir einfach nur die Quellen ziehst und die dann baust. Und Gentoo hat halt das Feature, dass du sagen kannst, ich möchte gerne mein System so aufgebaut haben, dass ich keine Dependencies auf ALSA. ALSA ist der obsolete Sound Daemon von KDE oder ESD, das wäre dann der Sound Daemon von GNOME. Sowas möchte ich alles nicht auf meinem System haben. Ich möchte einfach nur im Endeffekt, so wie ich es konfiguriert habe, möchte ich alle meine Pakete auch darauf zugeschnitten bekommen. Was natürlich den Vorteil gibt, dass du wirklich ein kleines System hast, das ist mir ein Konzept gebracht worden, weil Alu im IRC gesagt hat, ALSA ist kein Sound Daemon. Ich habe ALSA gesagt, ich meinte natürlich ARTS. ARTS. Was wollte ich sagen? Gentoo hat halt den Vorteil, dass du halt ein auf dich perfekt zugeschnittenes System hast. Du sagst, ich möchte nur das und das haben und das und das bitte weglassen. Und dann kann alle Pakete, die diese Option haben, werden halt so konfiguriert, dass du im Endeffekt das System hast, wie du es halt vorher angegeben hast. Was natürlich einen großen Nachteil hat, weil wenn du quellenbasierte Systeme hast, gibt es halt den Fall, dass du möchtest jetzt kurz mal irgendwie ein Programm ausprobieren und dann ja, musst du eigentlich schlafen gehen, weil wenn du KDE oder so ausprobieren möchtest, dann musst du halt mal eine Nacht lang kompilieren. Macht es halt jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach für den Enduser so unbedingt wertvoll, weil wenn ich jetzt am Rechner sitze und ich möchte irgendwie jetzt kurz ein Bild bearbeiten und ich habe jetzt kein GIMP vorinstalliert, weil ich es normalerweise nicht brauche, dass ich dann 10 Stunden drauf warten muss oder 3 Stunden drauf warten muss, dass das Ding halt kompiliert ist, finde ich jetzt persönlich sehr arm. Deswegen bin ich jetzt eher gesagt für solche Binärsysteme. Auch wenn die natürlich dann irgendwelche Configure-Optionen mitnehmen, die du nicht unbedingt brauchst. Also die haben dann manchmal vielleicht diese Dependencies auf ARTS zum Beispiel. Und dann ziehst du halt einfach rein. Das ist halt ziemlich ungünstig. Das löst anscheinend Debian besser, weil Debian splittet auf dem Binär-Level Pakete auf, was halt an einer Stelle gut ist, an einer Stelle recht schlecht, weil die hatten eine Zeit lang mal das Problem, dass die Programmiersprachen genommen haben, die natürlich eine Standard-Library haben, wo man sagen kann, das sollte auf jedem System immer installiert sein. Aber bei Debian hatten die es gesplittet. Das heißt, du wolltest irgendwelche Netzwerkverbindungen aufbauen und musstest aber vorher nachfragen, ob eine Standard-Library, eine Library, die immer da ist, ob die auch wirklich da ist. Und an der Stelle haben die halt einfach übers Ziel hinausgeschossen. Deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt so ein Debian-Fan. Und natürlich kann man die ganzen normalen Kritiken wie, oh, Debian ist halt immer hinten hinterher, weil die Pakete halt ja zu viel testen, weiß ich nicht. Deswegen, wie gesagt, Arch, simples System, macht Spaß und hat ein scheiß Backend, kann man vielleicht sagen. Aber das muss ich jetzt nicht darauf eingehen. wie man sieht, momentan im IRC geht es da um BSD-Systeme. Bin ich jetzt nicht unbedingt so versiert drin. Ich kenne halt nur die drei großen. FreeBSD, OpenBSD und NetBSD. Und vielleicht noch DragonflyBSD. Und PCBSD. Aber gut, ich bin aber auf allen nicht unbedingt bewandert. Ich weiß halt, was deren Ziele sind. OpenBSD ist auf Sicherheit optimiert. Was deshalb auch sehr viel, ja, verarscht wird, einfach nur aus dem Grund, weil die halt sagen, sobald du etwas an der Standardkonfiguration änderst, hast du nicht mehr das originale System und deswegen, wenn du dann ein Sicherheitsloch hast, dann ist es kein Sicherheitsloch mehr, das zu OpenBSD gehört, sondern es ist ein Sicherheitsloch bei dir zu Hause. das kann man halt sehen, wie man möchte. Aber OpenBSD ist natürlich generell ein super Projekt, weil OpenBSD hat uns OpenSSH gebracht und OpenSSH wird überall genutzt und ist ein wunderbares Projekt und deswegen, man sollte nicht so viel bashen, weil es sind alles nette Leute, außer vielleicht Theo der Rath, den Projektleiter. Nein, ist ein netter Mensch. NetBSD ist darauf versiert, dass sie im Endeffekt auf dem Toaster laufen sollen. Also du installierst halt den NetBSD auf dem Toaster, weil das sieht halt, ja, ist halt cool. Oder auf ein totes Tier oder wie auch immer. Also deren Idee ist einfach nur, dass du auf multiplen Architekturen ein Betriebssystem hast, was halt überall gleich funktioniert. Und BSDs im Kontrast zu Linux, was ich vergessen habe zu sagen, sind die, das, also normalerweise, wenn man Linux hat, hat man natürlich auch GNU Userland Tools. Also Userland Tools sind im Endeffekt nur Sachen wie, ja, Bash, GCC, glibc, Sachen wie ls, move, remove, Kommandos. All diese Dinge sind vom GNU-Projekt und Linux ist nur der Kernel. BSD macht das anders. Sie bringen komplett alle System, Utilities, alles, was eigentlich dazu gehört, gehört zum BSD-Projekt im Endeffekt. Natürlich kannst du später auch Firefox installieren oder sonst was. Aber die bauen halt nicht nur den Kernel, wie bei Linux, sondern die bauen halt alles drum um auch noch. Also du hast halt im Endeffekt ein bootbares System und alles, was da drin ist, ist BSD. BSD lizenziert. Und deren Punkt ist halt immer, dass du, okay, wir haben jetzt ein super kristallgeschliffenes System, das ist von einer Person oder von einem Team und das ist halt nicht so eine, es ist halt eine homogene Umgebung anstelle von einer heterogenen Umgebung, wie halt bei Linux der Fall ist. Was natürlich positiv ist oder negativ, kommt mal drauf an, was du jetzt gerade für Probleme hast. Ja, bevor ich gar nichts sage, mache ich noch ein bisschen Musik. Und ja. Genau, ruft an. Definitiv, ruft an. 0731 938 6299. Und wenn ihr anruft, dann kommt ihr ins Radio und könnt Leute grüßen oder auch nicht. Oder ja, das kriegt ihr schon hin. Okay, wir sind wieder zurück bei Radio Free FM 102,6 Def Radio. Oder nicht so viel Def Radio, sondern eher Bennys Laberecke mit Themen, die aus dem IRC gekommen werden. Ja. Es wurde gerade gefragt, ob ich nicht vielleicht kurz zum Thema Treiber unter Linux was sagen könnte. Generell würde ich ja sagen, es läuft alles so ein bisschen. Was Probleme macht, sind definitiv die Grafikkartentreiber. Also, oder ganz, ganz krasse neue Sachen wie zum Beispiel, also jetzt nicht unbedingt jetzt mehr, aber als Enforce rauskam mit ihrem neuen Mainboard-Design, das hat Probleme gemacht. Als Enforce 2 rauskam, hat es Probleme gemacht. 3 weiß ich nicht, aber Enforce 4 hat auf jeden Fall wieder Probleme gemacht. Im Endeffekt heißt das, dieses Allerneueste zu kaufen, ist wahrscheinlich nicht unbedingt immer das, was man soll. Würde ich jetzt mal sagen, wenn du jetzt problemlos mit normalen Distributionen leben möchtest, weil es werden meistens schnell Treiber geschrieben, nur du musst halt dann auch immer am Ende, du musst halt immer mit den Entwicklersversionen arbeiten. Das heißt, du musst halt auf das kernel.org gehen, musst den Treiber oder musst ins Git-Repository gehen und musst halt den neuesten Treiber rausziehen und musst dann damit arbeiten. Das ist nicht unbedingt, was alle Leute so mögen, weil sie möchten halt irgendwie auch ein bisschen stabiles System haben, weil wofür hat man einen Rechner? Nicht nur, um Treiber zu testen, würde ich sagen. Deswegen, ich tendiere halt eher mehr zu der Sache, ich kaufe mir halt Sachen, die ein Jahr alt sind und dann weiß ich, dass sie funktionieren. Zum Thema ARTI-Treiber, im IRC wird gesagt, die funktionieren. Er meint wahrscheinlich jetzt gerade die Binärtreiber, die von ARTI selber gestellt werden. Ich bin nicht der Meinung, dass sie funktionieren, weil die nehmen einige Parameter nicht an, die sie annehmen sollten. Die arbeiten zum Beispiel mit festen Memory Offsets, das heißt, wenn deine Grafikkarte 256 MB RAM oder 264 MB RAM sagt, so viel hat sie, dann werden die genutzt, egal welchen Parameter du angibst. Und normalerweise ist es so, dass du, wenn du die Power nicht brauchst, dann kannst du eigentlich normalerweise sagen, okay, dann nimm nur 8 MB RAM von meiner Grafikkarte weg und den Rest kann ich für andere Dinge nutzen. Das habe ich zum Beispiel genutzt. Ich habe mir einen T60 gekauft, also ein ThinkPad T60, super neu. Hab den ganz normalen VESA-Treiber von Xorg genommen und hab gesagt, nimm nur so viel RAM weg, wie du auch nur brauchst, um alle Pixel einmal mit einer Farbe oder mit einer 8-Bit-Tiefe oder wie auch immer anzuzeigen oder 32-Bit-Tiefe anzuzeigen. Und den Rest konnte ich ja nutzen, um da drin meinen Workspace zu haben. Also ich könnte dann sagen, ich habe jetzt anstelle von 2 GB RAM, habe ich jetzt noch 230 MB RAM obendrauf. Und da man jetzt ja auch in Laptops bereits PCI Express hat, was gegenüber AGP einen schnellen Backchannel hat, das heißt, AGP hatte immer früher das Problem, du konntest schnell was in die Grafikkarte reinpumpen, konntest es aber nicht wieder rausziehen. Wenn Mike kennt, hat er wahrscheinlich auch schon vorher mal hier im Radio erzählt, er arbeitet für Distributed.net, das sind die Leute, die alle möglichen Proteine ausrechnen und also die machen halt sehr Computer-CPU-intensive Dinge und die haben halt überlegt, ob wir das nicht vielleicht auf der Grafikkarte machen können. Also sie müssen es halt in den Grafikkartenspeicher reinladen und da drin die Komputation machen und dann wieder zurückziehen. Hat aber nichts gebracht, weil AGP einfach den ganzen, der Backchannel von AGP war einfach zu langsam, dass sie es gelohnt hat, das rüberzuschieben. Deswegen jetzt mit PCI Express hast du halt den Vorteil, dass du kannst es einfach rüberschieben, kannst da dann deine Komputation drin machen und kannst sie wieder zurückziehen. Und alles super schnell, weil PCI Express hat bestimmt bei, ich weiß nicht genau wie viel, aber hast auf jeden Fall einige Gigabit Geschwindigkeit, die du bei AGP halt nicht hast. Oder auf jeden Fall bei AGP hast du halt nur eine Richtung. Weil im Endeffekt wurde eine Grafikkarte nur so gebraucht, dass du ein Bild anzeigen möchtest. Und du musst es halt nicht wieder zurückziehen, weil warum auch? Das ist ja unnütz. Aber da es jetzt alles ein bisschen mehr standardisiert wird, hat man jetzt halt diesen Vorteil, dass du es halt hin und her schieben kannst. Und dann öffnen sich halt alle möglichen Türen. Wie zum Beispiel, dass du halt banale Dinge wie zum Beispiel Firefox ist recht langsam, meiner Meinung nach. Doch wenn du Firefox komplett in den RAM geladen hast, dann ist er wieder recht schnell. Deswegen könntest du jetzt sagen, ich lade meinen Firefox beim Booten einfach in den Grafikkarten-RAM und starte ihn von da. Dann ist das Ding halt recht zügig, also alles recht flott, weil das Ding halt im RAM ist und RAM ist halt ziemlich schnell. Das ist so eine Sache, die man damit machen kann. Oder du kannst sonstige Bibliotheken oder sonst was irgendwie in den Grafikkarten-RAM oder in den normalen RAM reinladen und hast dadurch einfach ein viel schnelleres System. Das sind so Vorteile, die kannst du halt nicht mit proprietären Treiber machen. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als ich getestet habe. Es ist jetzt, muss ich sagen, schon ein paar Monate her. Aber ich würde nicht meinen, dass sie es umgeändert haben, weil für die einfach da kein positiver Effekt rauskommt, wenn die irgendwelche Geek-spezifischen Treiber-Einstellungen reinbringen, weil die haben ja schon Probleme genug, dass es überhaupt mit der momentanen aktuellen Xorg-Version läuft. Ansonsten, was gibt's noch zum Thema Grafikkarten generell oder Treiber generell zu sagen? Ich weiß, dass bei Laptops Probleme sind mit dem Verbrauchen, also wie viel Watt das Ding halt pro Sekunde oder pro Minute halt braucht. Da ist Windows anscheinend besser, aber Linux ist jetzt mittlerweile auf dem Weg, dass sie es aufholen. Also wenn man sich mal jetzt, ich habe auch ein X31 ThinkPad. Das Ding ist dieses kleine Subnotebook mit 12 Zoll. Das, glaube ich, zieht, wenn du gar nichts an einem Linux-System machst, dann zieht das, glaube ich, um die 13 Watt. Wenn du jetzt aber komplett alle möglichen neuesten Patches reinziehst, wo zum Beispiel, dass die CPU zum Schlafen gelegt wird, wenn sie nichts tut, dass sie nicht immer hochguckt. Also normalerweise gibt es halt zwei Möglichkeiten, alle möglichen Dinge zu checken, indem du polst. Polst heißt einfach nur, alle so und so viele Millisekunden schaust du irgendwas, gemacht werden soll. Zum Beispiel, du überwachst eine Datei und möchtest sehen, ob sie sich verändert haben. Gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es eine Event-Loop oder irgendwo ein Event-System, dass sie sagt, es hat sich eine Datei verändert, ist die Datei dabei? Oder du schaust halt alle 100 Millisekunden, hat die Datei sich verändert? Das sind halt zwei verschiedene Ansätze. Und normalerweise war das immer so, dass die CPU immer aufgewacht ist, hat geschaut, muss ich was machen? Nee, okay, habe ich mich wieder hingelegt. Das hat halt immer ein bisschen Strom gekostet. Und jetzt hat Linux oder die neueste Linux-Version nennt sich Dynamic Ticks. Das heißt, das Ding merkt sich circa, wie lange er sich schlafen legen kann und legt sich in die Zeit auch schlafen. Es gibt halt diese vier Stadien, C1 bis C4. C1 ist, seine CPU arbeitet Und C4, seine CPU, ist komplett am Schlafen. Die nimmt in dem Moment, ich weiß nicht, ob sie jetzt gar keinen Strom nimmt, auf jeden Fall nimmt sie sehr minimal Strom weg. Und wenn du halt deine ganzen Systeme, also wenn dein ganzes System so aufgebaut ist, dass du einfach gar keine von diesen Pollen, also Polling-Tools nutzt, die irgendwie schauen, hat sich jetzt eine Datei verändert oder muss ich irgendwie aufwachen oder irgendwie alleine Media Player haben es auch oftmals oder irgendwelche HTTP-Server, die halt immer gucken, muss ich irgendwas tun oder sowas. Wenn die ganze Software so optimiert ist, dass die halt dynamisch sich irgendwie Bescheid geben lassen, dass jetzt muss was gemacht werden, anstelle davon, dass die immer selbst rausgehen und gucken, kannst du ein System schon ziemlich runterbringen auf ein ziemlich gutes Niveau. Ach, lustigerweise, ich habe es selber nicht probiert, weil ich nicht so ein Windows-User bin, schneidet Windows da sehr gut bei weg, also bei ab. Also auch wenn du bei Windows gar nichts veränderst, du hast normalerweise eine höhere Batterielaufzeit als bei Linux. Obwohl Linux diese ganzen fancy Sachen nutzt. Und das ist halt irgendwie schon ziemlich traurig. Aber wie gesagt, der Schritt geht in die richtige Richtung und in einiger Zeit haben wir wahrscheinlich auch ziemlich sparsame Maschinen. Und ja, es kann ja nur besser werden. Also ja. Was gibt es denn sonst noch zu erzählen zu den verschiedenen Themen? Im IRC ist es anscheinend interessant, was für Leute, was für IRC-Clients die nutzen, weil wenn ihr auf www.devradio geht, dann haben wir da auf unserem Chat haben wir ein Java-Applet. Das ist einfach nur ein Java-System, das wird halt geladen von deiner lokalen Java-Virtual Machine. Und da drin halt, kannst du halt chatten. Das ist jetzt nicht so unbedingt angenehm, weil du musst halt immer noch ein bisschen Browser gefangen und sowas, das integriert halt einfach nicht in deinen Desktop unbedingt. Und dann gibt es halt Leute, die jetzt stark, also man sieht im IRC, dass Leute halt gerne so Konsolenprogramme nutzen, wie ich auch schon angesprochen hatte. Mutt wäre halt Mail-Client. IRC ist meistens immer der IRC-Client of choice. Neuerdings gibt es auch WeChat, also We wie Urin auf Englisch in der Kindersprache. Das Ding, ja, die haben alle irgendwie die gleichen Wurzeln und im Endeffekt sind es halt einfach nur Konsolenprogramme. Kannst du halt mit Screen oder Detach oder sowas kombinieren und hast dann auf dem Server, keine Ahnung, einen IRC-Client laufen, kannst dich halt immer raufconnecten, wenn du Bock hast auf IRC oder sowas. Und das wird halt stark genutzt. Ansonsten gibt es halt unter Windows, kenne ich jetzt zum Beispiel nur Hydra IRC und Merk. Merk ist sehr weit verbreitet bei den Gamern. Auf jeden Fall war das so früher mal so. Ansonsten, ich bin da generell nicht so drauf. Vielleicht als Kommentar, Emacs hat zwei IRC-Clients, noch ein Argument für Emacs. X-Chat geht auch unter Windows. Ich dachte früher, dass, also wurde gerade im IRC gesagt, ich dachte früher, als sie das gemacht hatten, dass sie aber nur Binär-Pakete für Geld zur Verfügung stellen. Kann sich natürlich geändert haben. Ich weiß nur, dass es eine Zeit lang so war, dass Quellen kannst du gerne bekommen, aber wenn du ein Binär-Paket haben möchtest, das kostet dann was. Aber kann sich geändert haben, weiß ich nicht. Bevor ich mich hier lächerlich mache, mache ich nochmal ganz kurz einen meiner Lieblingslieder an. Das kennt ihr vielleicht von vor einigen Sendungen. Das nennt sich Chocolate Rain. Ja, das machen wir mal an. Bis gleich. Jo, wieder da. Im IRC wurde gerade gesagt, dass wir vielleicht ein bisschen über den Asus EEE-PC und den OLPC reden könnten. Also wir, königliche wir. Könnte man machen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt sehr viel zum OLPC, außer dass er drauf halt Python und Squeak mit dem eToys läuft. Die Squeak eToys sind kleine, im Endeffekt ist es ein Smalltalk-Image und da drin laufen kleine Applikationen, die kannst du skripten, kannst du im Endeffekt, ich hatte hier am Montag hatte ich einen Vortrag über Smalltalk, kann man sich wahrscheinlich irgendwann mal anschauen auf ulm.ccc.de. War nicht so erfolgreich, muss ich gleich vorweg sagen. Am Ende habe ich da aber kurz mal gedemot, was man dann mit diesen eToys machen kann. Und zwar habe ich ein Auto gemalt, das ist das Standardbeispiel, was man halt kurz zum Demon zeigt. Ein Auto gemalt, einfach nur gesagt, ich mache jetzt hier kurz ein Auto malen. Hab dem Auto gesagt, bitte fahr vorwärts. Und hab dann dazu ein kleines Lenkrad gemalt, hab dem Lenkrad gesagt, du entscheidest jetzt, oder deine deine Anordnung, also wie dir, in welche Richtung du jetzt zeigst, ob du jetzt diagonal nach links oder rechts oder wie auch immer zeigst, du entscheidest, in welche Richtung das Auto jetzt fahren sollst. Du kannst eigentlich, indem du halt Clicky-Bunty-mäßig einfach nur das Lenkrad oder die Lenkrad Anordnung, also in welche Richtung das Ding schaut, ob es jetzt 90 Grad in die Richtung oder sowas schaut, wenn du das wieder links mit dem Auto und dem Auto der Richtungsangabe, kannst du einfach nur das Lenkrad bewegen und kannst das Auto im Kreis fahren lassen. Und dieses eToys ist halt, es wird in Amerika, ich würde jetzt nur sagen Amerika, es wird auf jeden Fall in Amerika an einigen Stellen an Schulen benutzt, um Kindern Computer programmieren, Skripten und sowas beizubringen, weil es ist halt ziemlich lustig für Leute, die halt etwas jünger sind, eigentlich Kinder im Endeffekt. Es ist recht lustig für Kinder einfach nur zu sehen, wie schnell man irgendwas Interaktives bauen kann. Und das macht halt auch dem Lehrer am Endeffekt Spaß, wenn die Kinder halt irgendwas Cooles zusammenbauen, weil es gibt echt coole Projekte, wo die Leute halt ja Kinder ihre Kreativitäten halt freien Lauf gehen können. M-Fairy kommt gerade in IRC und möchte mit mir reden. Ich ping zurück. Oder er punkt mich, auch komischerweise. Also Grün fragt gerade, ob der Vortrag noch online ist. Nee, ist er nicht. Der muss wahrscheinlich auch noch sehr stark editiert werden. Nein. Ich würde sagen, it's done when it's done. Ich weiß nicht, wir haben in letzter Zeit mit den Vortragen sind wir ein bisschen besser geworden, glaube ich. Das ging ein bisschen schneller alles. Ich würde jetzt mal sagen, in 2 Monaten ist der bestimmt online. Dann kann man sich den anschauen, kann am Ende sehen, wie dieses kleine Auto im Kreis fährt. Ja, ist recht lustig. Und das ist halt auf diesem OLPC, auf diesem One-Laptop per Child, diesem $100-Laptop, der im Endeffekt $400 kostet, oder 200, weil es gibt dieses Give-One-Take-One Projekt. Und kann man sich halt, ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, aber es lief auf jeden Fall bis Ende des Jahres, da konnte man sich 2 One-Laptop per Child kaufen. Hat aber nur einen bekommen und ein anderer wurde in zum Beispiel nach Paraguay oder sonst wie geschickt. Du hast im Endeffekt eigentlich, du hast während dir selber ein kleines Gimmick oder ein Gadget gekauft hast, hast du gleichzeitig noch was gespendet. Ist ein sehr lustiges Projekt, mag ich, macht Spaß. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich mir selber holen würde. Plus, ich würde mir eigentlich schon holen, nur ist es halt einfach nur mit sehr viel Stress verbunden. Du musst halt Leute in Amerika kennen, die das halt entgegennehmen für dich. Dann musst du es halt überweisen über irgendwelche komischen Banken, das kostet alles wieder Geld. Und im Endeffekt, für jemanden, der jetzt seriös am Rechner arbeiten möchte, der kann sich halt irgendwie eine virtuelle Maschine nehmen und das dann das Image da drauf laufen lassen. Dann hat man im Endeffekt dieselbe Spielerei wie die anderen, außer dass es halt viel schneller. Was vielleicht besser ist, wenn man auf einen kleinen Laptop hat, dann gibt es diesen Asus EEE-PC. Das ist dieses Ding, hat glaube ich 7 Zoll, kleine Tastatur, Festspeicher, 4 bis 8 Gigabyte, glaube ich. Also gibt es in mehreren Variationen. Das klingt schon wieder besser. Das ist, glaube ich, auch um die $300. In Deutschland wahrscheinlich 300 Euro. Muss man halt wieder drauf bezahlen, wenn man Europäer ist. Aber da gibt es auch, also da habe ich halt Kritik und meine Kritik ist halt im Endeffekt, du hast diesen Laptop, da würde wahrscheinlich ein 9 Zoll oder 10 Zoll Display reinpassen, haben sie aber nicht gewählt zu machen, sondern die haben halt ihre blöden Lautsprecher neben das Bild gesetzt und haben dann ein 7 Zoll Display reingesetzt. Das ist jetzt nicht unbedingt toll. Grün sagt gerade, 9 Zoll Version soll kommen. Ich habe noch bessere Dinge gehört. 10 Zoll Version soll vielleicht kommen, weil die haben anscheinend bei einer taiwanesischen Firma 10 Zoll Displays bestellt. Natürlich heißt es noch lange nichts, aber das wäre dann schon wieder etwas, was man sich anschauen könnte. Wenn es dann einfach nur ein super kleines Laptop-Teil ist und dann halt mit 10 Zoll, das wäre schon cool. Aber momentan bin ich mit meinem X31 Sub-Notebook zufrieden, das passt schon. Im IRC meckern die gerade über meine Wortwahl bei $300 im Gegensatz zu 300 Euros. Das war schon mit Absicht so gewählt. Es kostet in Amerika $300 und es wird in Deutschland wahrscheinlich 300 Euros kosten. Das ist jetzt nicht, weil die Banken nicht rechnen können, sondern einfach nur, warum nicht mehr Gewinne ausschlagen, weil die Deutschen nicht rechnen können oder sonstige Europäer. Was natürlich auch lustig war, neulich kam ja diese super Mac, Apple ja, keine Ahnung, dieses Fanboy-Event. Und da ging, da wurde ja jetzt ein Subnotebook vorgestellt von Apple. Mit auch mit Festspeicher, wenn man dann wählt. Das Teil soll, glaube ich, im Endeffekt auf $3,000 kosten, wenn du das mit der Vollausstattung wählst. Für ein Gerät, das jetzt nicht unbedingt, ja, weiß nicht. Es hat halt Mac OS X drauf. Kann man halt sehen, wenn man möchte. Ist natürlich nicht schlecht. Wurde auf dem Mac wurde vorgestellt, danke M-Fairy. Heißt MacBook Air. Was ich gehört habe, ich habe es selber nicht gesehen, aber es wurde anscheinend aus einem, wie heißt denn das Ding? Also wenn man einen Brief einpackt, hat man normalerweise so ein, ja, also man hat ein Papier, steckt man einen Brief rein und die haben es anscheinend aus dem Brief rausgeholt. Also weil das halt so klein und so super schön und super süß ist, haben sie anscheinend einfach nur aus einem kleinen Brief rausgezogen und hat er gezeigt, oh, guck mal hier, unser neues Subnotebook. Hat anscheinend 12 Zoll, nee, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich war jetzt nicht so im Hype mit drin. Ich habe nur gelesen, dass so ein ThinkPad X, X60 oder sowas ist anscheinend nur in einer 0, also in einer 2 mm Margin von dem Ding. Also ist es jetzt nichts super tolles, krasses, was sie da gemacht haben. Aber warum nicht? Wenn man auf Apple steht und man das Geld hat, was ja viele Apple-Jünger haben, warum nicht? Nichts für mich, weil ich das Geld nicht habe. Aber, und es hat keinen Nippel, weil ich bin persönlich ja, wie gesagt, ich bin ja vollkommener Nippel-Fan. Also die ThinkPads mit ihrem Nippel, das ist einfach nur besser als auf dem Touchpad rumzueiern. Das ist echt, ist nix. Ja. Was sollen wir jetzt noch erzählen? Improvisieren macht Spaß, muss ich nochmal sagen. Also, ich sollte eigentlich jetzt nur noch die Sendung alleine machen. Wir sollen es wahrscheinlich auch umändern. Def Radio ist out. Benny Radio ist in. Ja. Wie gesagt, ich werde mal die Nummer sagen, weil ich hoffe immer noch, dass jemand mich anrufen wird. Und zwar die Nummer ist 0731 938 6299. Wer das nicht verstanden hat, geht auf defradio.de. Dann gibt es unter Home, das ist die Standardseite, auf die du landen wirst, gibt es die Nummer auch nochmal. Deswegen, das könnte man dann einfach nur, wenn man einen Webbrowser besitzt, geht man darauf, ruft an. Und ja, wunderbar. Themen bin ich, wie gesagt, offen für alles. Also, wie gesagt, wir haben es jetzt ziemlich auf so Linux-Schiene und Technik-Schiene bewegt. Muss nicht unbedingt sein. Wenn jemand gerne über die Vorratsdatenspeicherung reden möchte, ich bin gerne Ohr. Oder die Leute da draußen sind wahrscheinlich gerne Ohr. Die ist ja, wie wir alle wissen, oder wie wir nicht alle vielleicht wissen, aber die Vorratsdatenspeicherung ist jetzt seit diesem Jahr aktiv. Gibt es, soweit ich weiß, schon eine Klage dagegen. Die geht auch schon länger. Er hat sich viel verändert für die Leute momentan. Ich glaube, das ist noch nicht ins Bewusstsein aufgetreten. Aber ich habe auf jeden Fall schon bei mir selber ein bisschen was gemerkt. Also das ist jetzt, man sitzt halt am Rechner und googelt nach irgendwelchen Begriffen, weil irgendwas in den Nachrichten kommt und dann denkst du halt, das könnte jetzt alles gegen dich verwendet werden. Das ist schon recht traurig. Alu sagt gerade, dass die Klage hat sich verzögert, weil drei Richter die haben wollen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ja gut, es ist ja... Kann man alles auf Heise nachlesen anscheinend. Also Alu sagt, dass da gibt es noch Probleme momentan. Und Schäuble macht halt immer Probleme. Wie gesagt, ruf mich an. Wir haben noch eine halbe Stunde, über die wir irgendwelche Themen, über irgendwelche Themen wir halt reden können. Ja. Ich mache noch ein bisschen Musik, damit wir die Zeit auch überbrücken. Wunderbar. Bis gleich. Oh, sorry, ich kann die Musik echt nicht hören. Ich bin echt kein Fan von dieser Elektro-Scheiße. Aber gut, Hauptsache wir haben freie Musik, weil freie Musik heißt, wir müssen nicht viel an den Dateien rumschnippeln, wenn wir die ins Netz stellen. Ja. Ich habe mich wahrscheinlich gerade eben versprochen, oder nicht versprochen, ich war überrascht, dass ich wusste das anscheinend selber jetzt gerade gar nicht. Anscheinend speichert die Vorratsdatenspeicher momentan nur Telefonverbindung und wahrscheinlich auch Handyverbindung und wo du dich momentan befindest. Internetdaten hatten sich wahrscheinlich, haben die ISPs bis 2009 noch eine Zeitspanne bekommen, also das, bis dahin sollten sie es implementieren. Das ist natürlich wahrscheinlich richtig. Ich habe mich da wahrscheinlich nicht bezahlt. Davon, ja, ich war auf jeden Fall nicht vorbereitet, kann man sagen. Aber gute Frage. Momentan fragen die sich im Chat oder im IRC, wird denn nur die IP oder wird komplette URL gespeichert, die eigentlich angegriffen wird? Und generell von außerhalb kannst du ja eigentlich normalerweise nur die IP abfragen, weil du kannst ja jetzt, obwohl, warte mal, du kannst reingucken und GET abchecken. Gute Frage, aber normalerweise sind Verbindungsdaten ja eher IP, mit wer mit wem und nicht was denn da gezogen wurde. Gute Frage kann ich nicht beantworten, aber wenn jemand das weiß, ruft mich an. Haha, 0731 938 6299. Ich meine, wie ihr gerade merkt, ich winde mich hier gerade vor mich hin. Das sind noch 33 Minuten und dann ist sie endlich vorbei. Kann ich mich endlich wieder nach Hause zum Schlafen legen und alles vergessen, was hier passiert ist. Wenn jemand, wie gesagt, mit irgendwas sagen möchte, irgendein Thema auf dem Herzen liegt, was Technik oder, ich hatte ganz am Anfang gesagt, Gott und die Welt. Irgendwas Gott und die Welt, ruft mich an. Wir können gerne drüber sprechen, über zum Beispiel über generelle Gesetze zu dem Thema Freiheit, weil ich sehe mich halt jetzt einer so ein liberaler Mensch, dass solange Menschen mir nichts tun, können sie halt machen, was sie wollen im Endeffekt. Also ich weiß nicht, ob es Thomas Jefferson gesagt hatte, aber er hat gesagt, what my neighbor does, neither picks my. Nee, genau. Es geht um das Thema Religion, genau. Und Thomas Jefferson hat gesagt, what religion he has, neither picks my pocket nor breaks my leg. Deswegen sollte jemand halt selber machen sollen, was er will, solange er mir halt kein Geld wegnimmt oder mich schlägt, keine Ahnung. Und deswegen, und diesen Standpunkt habe ich halt auch komplett in der Politik, dass unsere Freiheit ist halt irgendwie das Wichtigste, was wir haben. Und sobald wir sie halt aufgeben, werden wir halt sie halt nie wiederbekommen. Also es gab es noch nie in der Geschichte, dass auf einmal irgendwas zurückgenommen wurde. Also außerhalb von einer Revolution. Und zu dem Thema Revolution kann man natürlich Fefe-Blog lesen. Also blog.fefe.de. Er fragt sich auch schon jahrelang, wo denn die Revolution im Endeffekt bleibt. Ja, gute Frage. Das ist halt das Problem, warum Leute halt nicht unbedingt das wissen wollen. Aber das ist wieder so ein philosophisches Thema, was ich wahrscheinlich gerne mit Mike bereden würde, wenn er denn anrufen würde. Das ist jetzt ein kleiner Hint gewesen an ihn. Und er kennt ja unsere Webseite, also deathradio.de. Ruf mich an, dann können wir da kurz drüber reden. Oder sonst jemand aus dem IRC. Sag Bescheid. Ja. Ja, Stille. Oh Mann. Was soll ich erzählen? Was ist interessant? Was ist interessant? Oh Mann, jetzt sitze ich hier und habe voll einen Blackout. Gut, wenn wir über gar nichts reden, ich meine, ihr wollt ja nicht reden anscheinend, dann rede ich halt alleine. Gut, dann reden wir über das Thema Religion, weil Religion finde ich persönlich super interessant. Ich kann vielleicht sogar schon jetzt einen Push machen auf eine kommende Sendung, wo ich hoffentlich nicht alleine wieder sitzen werde, aber das Thema Religion irgendwie angreifen würde. Da hätte ich schon sehr Lust drauf. Und wir haben einen Anrufer, wunderbar. Moment, wie geht denn das hier? So, hallo?
Feili, hallo, bin ich da nicht bei Free FM?
Nee, du bist ja bei Benny.
Bei Benny?
Ja, das ist Free FM.
Ah, hey, ich hätte dich noch. Sind wir jetzt gerade live drauf?
Wir sind live drauf, ja?
Ach, dann sag mir doch das hier. Ich habe dich hier im Stream und da bist du irgendwie 10 Sekunden verzögert. Und ich höre dich im Stream gerade noch irgendwie kämpfen mit dem Thema oder mit dem Nicht-Thema.
Ja, das ist das Problem. Ich bin ziemlich alleine hier, wenn ich mal so um mich rumschaue.
Ah, so. Ja, ich bin vor so einer Stunde,
Aufgewacht.
halbe Stunde gerade ein bisschen aufgestanden erst, ja.
Ich
Aber
habe
ja, halt.
es auch als Komplott gesehen gegen mich eigentlich momentan, weil ich habe ja, vor 2 Wochen bin ich ja auch aufgestanden, als die Sendung eigentlich schon vorbei war. Jetzt dachten die sich halt mal, den können wir jetzt voll fertig machen, indem wir ihn da alleine hinschicken. Wir geben ihm noch den Schlüssel für den Raum und dann kann er mal sehen, was er davon hat, wenn er nicht pünktlich ist.
Ja, ich hab ihn irgendwo eingetragen. Ich bin gar ganz, ganz unschuldig.
Du hast nicht nur Rechte als CCC-Mitglied von Ulm, sondern auch Pflichten.
Auf Pflichten. Oh, komm jetzt hier. Ich habe mich jetzt immerhin erbarmt, dich anzurufen. Hab noch keinen angerufen bisher.
Nein. Also normalerweise, wenn wir 10 Leute im Radio sind, dann rufen die Leute dauernd an. Also dauernd ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, die Leute mögen gerne, wenn ich leide, weil
Oh ja, hätte ich nicht anrufen dürfen. Jetzt haben wir dann Leiden unterbrochen, sowas.
Obwohl, zum Thema Leiden fand ich ja schon lustig am Montag den Vortrag. Also das war, als ich mal das mal Revue passieren lassen, das war echt, also...
Wieso, es war gar nicht schlecht. Ich fand, nachdem wir die Kamera ausgeschaltet haben, kamen noch ein paar echt schöne Fragen.
Ja, ich habe auch danach habe ich auch überlegt, dass, warte mal, nach dem Vortrag ging alles wieder wunderbar. Dann konnte ich erzählen, was, wofür das genutzt wird, welche Projekte es gibt, also aber irgendwie... Also ab Teil ein Drittel, also ab dem das erste Drittel fand ich noch okay, als Slides noch da waren und dann ging es halt bergab. Und dann kam halt wieder das Auto, das mit dem fahrenden Auto, das war dann schon wieder ein Retter, aber es war recht traurig.
Ach ja, wieso traurig? Also es ist ja vielleicht nochmal ein Aufruf an die, die zuhören, es lohnt sich hinzukommen. Da ist dann teilweise doch noch ein bisschen mehr, als das, was man auf der Aufzeichnung sieht. Wobei die Aufzeichnung, ich glaube, die ist noch nicht online, oder?
Das glaube ich auch nicht, ne. Das,
komm, dann können wir uns mal gemeinsam nochmal Chippy bashen. Chippy, wir warten auf die Aufzeichnung, damit heute nicht nur du leidest.
Ja gut, naja, aber... Ja gut, was meinst du denn, was du jetzt noch kurz ansprechen solltest? Weil das Thema heute ist, ich hatte erst überlegt, dass... Überraschungssendung, das ist halt unser Default, wenn nichts reingetragen wird, dann wird es halt Default Überraschungssendung.
Das ist planlos.
Und dann habe ich es halt versucht, auf IRC2Radio so ein Interface zu machen. Ich habe mich jetzt als Dev IRC2Radio Interface eingeklinkt. Aber da kam auch nicht so viel Feedback, außer dass es halt darum ging, dass was für ein tolles Setup ich habe. Und dann haben wir halt ein bisschen drüber gesprochen, über welche Software ich nutze. Oder, also wir gesprochen, dazu nicht immer nur ich, weil ich hier alleine bin.
Ja, schön, hast du auch bestimmt gut gemacht. Ich habe jetzt das letzte Viertelstunde gehört, weil ich mir dachte, ich glaube, heute ist Radio.
Schlechtes Gewissen, ich kann das verstehen.
Also. Wieso? Ich habe mich nirgendwo... Nein, bitte. Das verstehst du völlig falsch. Ich habe mich nur erbarmt jetzt für dich.
Das ist aber lieb, das ist echt lieb.
Ja. Nee, komm, normalerweise ist doch hier ein bisschen Chaos-Seminar angesagt in der Sendung nach Chaos-Seminar. Also komm, lass uns noch ein bisschen über Smalltalk. Es ist sowieso Smalltalk, die ganze Sendung jetzt hier. Also machen wir auch noch ein bisschen offiziell Smalltalk, komm.
Ja gut, ich habe am Anfang der Sendung schon erzählt, dass es halt imagebasiert ist und dass es läuft halt alles live in deiner Umgebung und du änderst halt die Sachen da drin. Ich kann da nicht viel zu erzählen, außer dass es ist halt eine sehr simple Sprache, die ist halt, essentiell ist es wie Lisp. Also Lisp hat ja auch nur irgendwelche, keine Ahnung, 6 Primitive oder so Sachen oder sowas, auf die Sprache halt aufgebaut ist und Smalltalk ist halt im selben Stil. Du hast halt eine sehr kleine Sprache mit sehr wenigen Corner Cases und ja, ich weiß nicht, also mehr als schaut euch das mal an, das ist komplett anders. Also wenn ihr Java kennt und Smalltalk probiert, es ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist also der Schritt zu von Java nach Smalltalk oder von C++ nach Java, das ist gar nicht vergleichbar. Also das sind Welten dazwischen. Wenn man das noch nie gemacht hat oder wenn man nie in die Richtung gegangen ist, Lisp, Smalltalk oder wenn es halt ganz extrem ist, Self und IO oder sowas, dann weiß man gar nicht, was man da alles verpasst. Also kann nur empfehlen, mal anschauen und gucken.
Ja, okay. Ja, im Prinzip war das ja auch das, was wir letztes Mal hatten. Und ja. Das Einzige ist jetzt vielleicht, also ich hatte halt vorher schon Smalltalk mal gehört im Kontext von diesen C-Sites. Das wäre das Einzige gewesen, was mich noch interessiert hätte bei dem Smalltalk, weil Smalltalk an sich, also ich habe jetzt weder generell noch von dir jetzt irgendwie was gehört von dieser Smalltalk-Programmiersprache an sich, was mich da wirklich jetzt motiviert hätte, mir das dann tatsächlich mal näher anzugucken, weil das kann ja irgendwie vielleicht ein paar Sachen ein bisschen anders und hin und her, aber jetzt nichts wirklich, was sich explizit lohnen wird. Also habe jedenfalls ich jetzt für mich nicht da irgendwo rausgeholt. Aber dieses C-Site fand ich witzig mit den Continuations.
Ja, klar.
Das ist ziemlich cool.
Also, ja gut, willst du es kurz erklären oder soll ich es kurz mal, ich meine, ich werde es auch nur ganz kurz anspringen würden. Also.
Nee, also ich habe mich nicht mit beschäftigt, ich habe auch kein Seminar darüber gehalten.
Also, nee.
Aber was ich halt gelesen hatte bei dem C-Site, war, dass du solche, was ist das, diese klassischen Eingabeformulare für irgendwelche Webanwendungen nach dem Motto, ich laufe jetzt immer so einen Wizard durch und erstelle mir einen Account über irgendwie 5 Seiten. Auf der ersten Seite muss ich einen Namen mir überlegen, auf der zweiten Seite irgendwie meine persönlichen Daten abgeben, auf der dritten Seite irgendwelche Einstellungen machen und dann habe ich mir einen tollen Account angelegt und das ist super. Und dass man solche Sachen irgendwie ja ganz toll, komfortabel mit diesen Continuations quasi als durchlaufendes Programm hinschreiben kann und er bastelt sich dann selber daraus die Webseiten und macht das Session-Management, Session-Handling und das Übertragen von den Daten in irgendein Backend und. Ja. Also dass man da irgendwie so, naja, quasi als ablaufendes Programm was schreibt und der bastelt dann mit Magic dann genau. die Webseiten da draus und macht das irgendwie mit Continuations. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das hätte mich jetzt zum Beispiel interessiert. Weil ich habe sowas, na gut, vermutlich kann man das mit anderen Sprachen auch machen. Das wird nichts Spezifisches
also, sein für Smalltalk, oder? Ich kann vielleicht ganz kurz die Story. Also Seaside ist in Smalltalk geschrieben. Seaside ist aber nicht die erste Version von diesem Framework, was halt Smalltalk jetzt oder Seaside jetzt im Endeffekt ist, sondern die Person, die es geschrieben hat, das ist A.V. Bryant. Und das ist jemand, wenn man Rails kennt, dann kennt man wahrscheinlich A.V. Bryant, weil das ist dieser, der hat AIDA, glaube ich, oder ich bin jetzt echt nicht sicher, ob es AIDA heißt, aber ich glaube, es heißt AIDA. Das ist ein Ruby Continuations Web Framework. Das hat er hat einfach nur gesagt, warte mal, Ruby ist mir da an der Stelle nicht puristisch genug, ich mache das mal in Smalltalk. Und seitdem macht er halt Seaside in Smalltalk. Und dieser A.V. Bryant, also das ist der Smalltalk-Hacker des 21. Jahrhunderts, kann man sagen. Also wenn man ihn verfolgt, dann kriegt man alle möglichen coolen Projekte ja nicht mit, weil der Typ halt weiß, was er macht. Mhm. Ansonsten, ja gut, was wollte ich nochmal ganz kurz erzählen?
Also das ist dann quasi Zufall, dass halt der Typ, der sich halt gerade mit Smalltalk auskennt und deswegen einen Smalltalk gemacht hat, da ist jetzt auch nichts speziell bei Smalltalk, was das besser macht und schöner macht und einfacher macht.
Also ich kann ihn halt nur zitieren, er hat gesagt, dass er einfach nur erfindet ist, einfacher in Smalltalk zu machen, einfach nur, weil Smalltalk puristisch ist. Also es ist halt eine pure, objektorientierte, es ist keine Multiparadigmensprache, sondern einfach nur, wir haben ein Paradigma, das ziehen wir halt komplett durch. So wie Haskell funktionale Sprachen durchzieht, so ziehen Smalltalk halt objektorientiert halt rum. Und das ist halt einfach nur, und das war halt sein positiver Effekt auf das Ding. Das ist einfach nur saugeil. Also ich finde Smalltalk einfach nur an der Stelle sehr cool, weil es halt deployment-technisch, habe ich auch im Vortrag angesprochen, es ist so einfach. Also du musst, stell dir vor, du machst eine Webseite und schreibst einen Blog, weil ein Blog ist jetzt das Tool, was man immer implementiert. Du musst keinen SQL-Server aufsetzen, du musst keinen Webserver aufsetzen, du musst einfach nur Smalltalk, startest dein Seaside auf dem und der nutzt dann halt irgendwie einen Smalltalk geschriebenen Webserver, nutzt automatisch das Image, was ja gespeichert werden kann und komplett dauernd gebackt up werden kann. Dann speichert er einfach seine Live-Objekte, deine Blogposts, deine Kommentare, alles, wie auch immer. Das kannst du halt speichern und hast im Endeffekt einen Snapshot von deinem Blog in dem Image. Das kannst du einfach rüberschieben auf einen anderen Server. Du musst kein SQL-Migrationsskript schreiben, gar nichts. Es ist einfach nur, du hast deine Applikation im Image in der Welt, das kopierst du auf einen anderen Server und dann startest es da und es ist da.
Klingt eigentlich witzig.
Es klingt vom Deployment her einfach nur saugeil, weil das ist, ich kenn's halt so, wenn du jetzt Ruby schreibst oder Python oder so, dann sitzt man normalerweise zum Prototyp schreiben lokal auf einer Maschine, nutzt SQLite, weil du willst ja jetzt auch nicht dauernd immer MySQL oder Postgres oder so bei dir lokal installieren, weil du, das ist jetzt nicht unbedingt fürs Prototypen unbedingt notwendig.
Mhm. Dann schreibst, MySQL, yeah.
Oder ja genau, Sun MySQL, ja, ist auch ein Punkt, ja. Oder du willst jetzt nicht unbedingt, was ist jetzt auch noch ein Punkt, einen Webserver installieren auf deiner lokalen Maschine. Nimmst halt einen in Ruby oder in Python geschriebenen, einfach nur, weil es weniger Hassle ist. Du installierst es und dann startest und dann fertig.
Womit musst du dann noch wieder meinen Weblog selber schreiben? Ich habe nämlich gerade vor ein paar Wochen gesucht nach einer lustigen Weblog-Software, habe irgendwie nicht gefunden, was mir gefallen hätte. Ich wollte nur ganz billig Flat-Files, also genau sowas hier, einfach ohne Datenbank und sonstigen Graphen, sondern einfach nur meine Postings als Text-Files und wenn die Website aufgerufen wird, dann gefälligst eine statische Website, wo dann dieser Text reinfallen sollte. Und noch irgendwas, wo ich möglichst nicht selber dann dauernd dran rumbasteln muss und neue Features reinbauen muss, um so primitiven Kram zu kriegen wie Pingbacks und Trackbacks und sowas in Richtung.
Ja, gut, aber sowas gibt's jetzt. Ja, gut, wenn du
wirklich
jetzt
nicht die großen Sachen machen, alle immer nur Datenbank, Datenbank, Datenbank. Und kleine Sachen gibt's entweder nicht oder das heißt nur, bau dir halt einen selber. Aber ich habe keinen Bock drauf, keine Zeit für sowas.
Ja gut, wie mir jetzt hier gerade gesagt wurde, Floros hat gesagt Nanoblock. Also Nanoblocker ist so ein Ding, ist halt ein Bash geschrieben.
Abandonware, na super, das wird sich mal weiterentwickelt. Nanoblock ist ja irgendwie, keine Ahnung.
Nanoblocker, wunderbar, es ist fertig, genau wie Screen anscheinend. Ich sagte ja immer, ja, Screen ist fertig.
Ja, das hat noch nicht mal diese komischen Pingbacks und Trackbacks. Da geht das
findest du wichtig?
Ja, ich will einfach keine Kommentare da groß verwalten müssen oder so ein komisches Kommentarsystem dann, was weiß ich, hier pflegen und gucken, dass das Spam draus gehalten wird und was ist das, so komische Captchas oder sowas dann noch reinbauen, habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich will höchstens Pingbacks oder Trackbacks erlauben, aber ich habe keinen Bock, mich mit dem Zeug zu beschäftigen. Ich will nur irgendwas, was funktioniert.
Ja gut, aber ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fan von Pingback und Trackback und was es alles so gibt. Ich bin eher...
Ja, aber Kommentare sauber halten, ich bin doch kein Kommentarhausmeister. Da habe ich bessere Sachen zu tun in meiner Freizeit.
Ja gut, es ist ja jetzt nicht unbedingt so schwer, Kommentare zu filtern. Also natürlich kannst du wieder so sagen, dass alle Kommentare angenommen werden und du guckst halt, wenn das notwendig ist, oder du schaltest alles vorher frei. Natürlich ist es jetzt alles ein bisschen Hassel, aber hast du jetzt so viele Leute, die bei dir lesen in den ersten paar Monaten? Du kannst einfach mal anfangen.
Da liest gar kein, überhaupt niemand bei mir. Höchstens ein paar Spambots. Das reicht dir dann schon.
Dann machst du Kommentare aus. Obwohl...
Ich weiß nicht. Also ich bin da sehr skeptisch. Allein schon, wir hatten ja teilweise schon zeitweise im Gästebuch bei uns bei Dev Radio, übrigens devradio.de, Gästebuch, kann man sich eintragen, lustige Sachen hinterlassen, auch schon irgendwelche Spambot-Attacken. Und dabei ist das was völlig selbstgestricktes, eigengemachtes hin und her, ohne dass da die normalen Bots das theoretisch kennen sollten. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe irgend so ein normales Default WordPress oder sonst irgendwas, was halt Spambots kennen, da war schon nicht mehr glücklich mit, oder? Also...
Ja gut, dann nimmst du halt, ich meine, es gibt ja super billige Arten, Spambots zu bekämpfen. Also entweder nimmst du halt Captchas, was jetzt vielleicht sogar der Hammer ist, aber es gibt ja simple Dinge wie zum Beispiel 3 plus 3, bam, das musst du eintragen, fertig. Oder du musst hier eintragen, Mike Fiery ist der größte Held der Welt.
Ja, super.
Und das ist immer statisch, das checken die auch erst nach 100 Jahren. Oder wer wird denn für deinen selbstgestrickten Blog irgendwann mal so ein Spambot schreiben?
Ja, hallo, für das Radio-Kommentar-Dingens hatten wir auch zwischendurch mal Spambots, die uns da irgendwie Zeug reingeworfen haben.
Ja gut, aber ich habe ja gesagt, du kannst auch recht billige Counterattacke machen, wie zum Beispiel plus 1 plus 3 oder sowas, also Mathematik-Captures.
Ja, Irk meint, wir müssen Captures erklären.
Ja,
gut. Was ein Captcha ist.
Mach du hast es schon mal erklärt, ich weiß es noch.
Super. Naja, ein Captcha ist irgendeine Form von Buchstaben, Text, der als Bild dargestellt wird auf einer Webseite. Und man muss diesen Text oder diese Buchstaben als Mensch parsen. Die sind in der Regel auch noch ein bisschen verschwommen oder mit so komischen Punkten unkenntlich gemacht, damit eine automatische Texterkennung von einem Computer oder von einem Bot das nicht zu leicht auch selber dechiffrieren könnte. Und dann muss man diesen Text halt auch eintippen. Als Bestätigung, hallo, hier sitzt ein Mensch, der dieses pausen kann und diesen Text erkennen kann und erst dann wird der Kommentar eingenommen, wenn man hier in so einem Weblog zum Beispiel einen Kommentar abgeben möchte.
Ja.
Super. Also die Erkennung Mensch-Computer. Quasi so ein kleiner Turing-Test. Geht schneller als eine halbstündige Unterhaltung, ob ich jetzt wirklich ein Mensch bin oder nicht. Ja, sowas.
Ansonsten sagt Jürgen noch im IRC, dass der 24C3 auch noch nicht ausgelutscht ist. Also ich, wenn du was dazu hast noch.
Sollen wir noch weiter Dev planlos machen, ein bisschen Themen springen? Ja.
Klar, das, diese ganze Ding hier ist...
Smalltalk kommt dem Irk auch nicht ganz gut an, so wie das hier aussieht.
Ne?
Smalltalk kommt dem Irk nicht so toll an. Robert meint hier, not Smalltalk. Ja, 24C3, da gab's doch schon eine Sendung für, oder? Nee, halt, das war die letzte Sendung, ne?
Ja, gut.
Die Geburtstagssendung.
Ja, gut, da war ich auch nicht da. Also deswegen ja. Bin ich ja heute alleine, weil ich da nicht da war.
Das Problem ist wieder mal beim 24C3, ich habe wieder zu viel Videozeug gemacht mit Schula zusammen. Übrigens, Schula, Uli, hey ho. Coole Aktion, das lief echt super mit dem ganzen Videozeugs. Wir haben ja da, beziehungsweise eigentlich hat Uli die hauptsächliche Arbeit gemacht. Ich bin nur dabei gesessen, hab ein bisschen mitgeorgert und die wirklich harten Sachen hat alle Schula gemacht. Mhm. Insofern, Schula, you rule.
CCCTube.de oder cccTube.com oder DE oder?
Ganz, ganz genau. Wir hatten cccTube.de. Mit Flash-Video-Streaming und toller Webseite mit eingeblendeten Metadaten zu der aktuell gerade laufenden Sendung. Inzwischen gibt's unter 24c3.cccTube.de auch ein Archiv, wo die ganzen Videos drinstehen. Die Stored-Videos sind sogar echtes MP4, H264, während die Livestreams noch in dem alten Flash-Format waren, also FLV mit diesem Spark-Codec, H263. Da sind wir am Überlegen, ob wir vielleicht bis zum nächsten Mal es schaffen, dass, oder vielleicht schafft es ja irgendjemand anderes aus der VLC-Community, dass man dann auch die H264-Codecs live streamen kann. Das ist ganz witzig bei Flash, die haben ja vor ein paar Wochen mit dem Flash 9 Update 3 oder sowas in Richtung, also irgendein Flash 9 Update, haben sie rausgebracht und damit diese ganzen tollen neuen super H264 Codec-Geschichten, AAC-Codec neu eingeführt in Flash. Das ist sehr cool, geht aber zurzeit nur für Stored-Videos und Live-Videos gibt es noch nicht, deswegen war das diesmal noch beim Kongress bei den Live-Geschichten alles Spark H263. Aber vielleicht, also wir hoffen, dass es bis zum nächsten Kongress auch mit H264 geht. Das wäre nämlich ziemlich cool. Wir hatten lustigerweise, also wir haben ja keine wirklichen Protokolldaten, weil Protokollen ist ja böse. Aber was ich gesehen habe, war, glaube ich, der Traffic, den wir über CCC-Tube bekommen haben, größer als der Traffic, den wir mit den Tyra-Versionen gehabt hatten. Also wir haben ja zwei Versionen gehabt. Mhm. Einmal Flash mit cccTube.de und einmal hatten wir noch Theora-Livestreams. Da haben wir den gleichen Setup genommen wie beim letzten Jahr auch mit VLC als Live-Transcoder. Mhm. Also Schula hat sein Setup genommen. und wir hatten lustigerweise letztes Jahr zwei Varianten, und zwar einmal Theora und einmal MPEG-4 mit RTSP-Streaming. Das, was also die QuickTime-Leute ganz gerne haben mit dem Darwin-Streaming-Server, und was auch theoretisch technisch anspruchsvoll ist, RTSP. Mhm. Und hatten da sehr viel mehr Theora-Zuhörer und Zuschauer gegenüber RTSP. Und dieses Mal hatten wir vom Flash, Traffic her mit Flash viel, viel mehr Traffic als mit Theora. Also irgendwie, naja, User wollen halt Webvideos haben mit Flash, da ist wohl einfach nichts dran zu machen. Selbst unsere CCC-Zielgruppe mit freien Codecs und freien Formaten hin und her war da nicht wirklich so so drauf, dass Theora mehr Traffic gemacht hätte als Flash.
Es geht ja auch im Endeffekt darum, was angenehmer ist. Wenn du einfach nur Saal 1, Saal 2, Saal 3 anklicken musst, ist halt einfacher, als wenn du in deinem M-Player einen neuen Stream angeben musst. Das ist mir ganz klar, oder?
Das mag auch sein, ja. Da hat sich Uli echt reingehängt. Die Seiten sind echt cool geworden. Ja. Das ist wirklich echt nett. Also ihr könnt euch aber also den Link 24C3.cccTube.de. Wir müssen mal gucken, ob er die URL, Uli stellt die URL, ich finde die nicht ganz so optimal, aber wir haben, glaube ich, keine bessere URL gerade und die Leute wissen, worum es geht, also insofern effektiv ist es auch, mal gucken. Ja. Im Irrt kam die Frage, ob es CCC-Tube dieses Jahr wiedergeben wird. Naja, also ich denke mal, wenn Uli nicht krank wird, also ich denke, wir wollen auf jeden Fall versuchen, das vielleicht sogar über das ganze Jahr irgendwie online zu halten, dass wir also sowohl jetzt Stored-Videos online haben, als auch dann zu den Live-Events, die es vom Club halt so gibt, dass man da, also ich weiß nicht, wer macht denn sonst noch Livestreaming? Ich glaube, wir machen ja auch kein Livestreaming bei den Chaos-Seminaren.
Ja, gut, Livestreaming ist ja generell, ich meine, Livestreaming ist ja nur bei uns möglich gewesen, weil die FEM halt so super gearbeitet hat. Also
das ja, wir hatten ja auch schon mal Livestreaming gemacht. Ich glaube, das war damals, als RMS bei uns gewesen ist, Stallman. Das ist auch schon, keine Ahnung, Roman, 3, 4 Jahre her, 3 Jahre, glaube ich. Da hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, ein Livestreaming-Setup stehen.
Oh cool, wusste ich nicht.
Allerdings haben wir irgendwie festgestellt, die Leute, die das wissen, dass da ein Event ist, die kommen tatsächlich her nach Ulm und gucken sich das dann an und die Leute, die es nicht wissen, die wollen einfach einen Download haben. Dann kann man den angucken, wann man will. Ja. Und das ist ja im Prinzip viel sinnvoller. Und ich würde mal vermuten, dass es beim Kongress genauso ist. Also ich habe jetzt zwar keine Download-Schätzungen von den Download-Servern, aber ich würde mal denken, dass die Downloads im Vergleich zu den Live-Zuschauern ein Vielfaches mehr sind.
Ja, Livestreaming ist eher sowas wie, wenn Apple wieder was zeigen möchte, dann guckt man sich ja den Livestream an, weil wenn man
ja, aber das machen die ja auch nicht. Das ist ja eine Sauerei. Die machen ja.
Machen die nicht?
Die Amerikaner haben alle Angst vor Nipplegate inzwischen. Das ist ganz schrecklich.
Ja, gut,
es
dann
gibt
noch
keine Livestreams mehr, sondern ein paar Stunden versetzt kommen dann die Aufzeichnungen als Start Encoding live.
Jürgen gibt gerade eine lustige Trivia, und zwar hatten die den Stream vor allem, weil der zweite Hörsaal bereits voll war, oder der erste Hörsaal war voll, deswegen mussten den zweiten schon voll machen. Also RMS war anscheinend schon so ein Highlight. Also.
Ja, RMS war ziemlich cool, ja, das hat uns alle sehr beeindruckt, vor allem die, naja, egal.
Ja, aber ich meine, RMS war jetzt erst gerade eben erst in den Nachrichten mit seinem Superman Dead Ho, hast du es gesehen?
Nee.
Wo OMS so tanzt und so?
Nee.
Das kann ich ja vielleicht mal jetzt hier gleich posten. Auf jeden Fall gibt es ein lustiges Video, wo die irgendwelche Choreografie anstudiert haben zu einem Rap-Song und er am ersten ist halt dabei und singt erstmal total. Er singt jetzt nicht unbedingt mit, aber er tanzt mit. Die machen richtig eine richtige Performance. Also das ist, glaube ich, nur eine Minute lang oder sowas, aber sehr, sehr abstrakt, diesen Menschen so zu sehen, weil das ist irgendwie, das ist ein Rap-Song, das ist eher so für die Leute, die 20 sind oder so um den Dreh. Und aha, er ist da in der Mitte und tanzt da mit seinem Laptop in der Hand rum. Das ist sehr komisch.
Mit Laptop?
Ja, das ist das. Ja, das ist sehr merkwürdig. Also moderne Kunst, ja, vielleicht sogar.
Der Mann ist sehr beeindruckend. Sagen wir es mal so. Das ist ja sehr diplomatisch ausgedrückt. Aber ja, hey, komm, wenn wir noch ein bisschen Themenspringen machen, QT ist unser GPL V3. Juhu.
Ja. Ja, aber gut, die haben immer noch eine kommerzielle Version, oder?
Ja. Also die letzten zwei tollen Meldungen der letzten paar Tage waren MacBook Air, Sun kauft MySQL und GPL V3 gilt für QT. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja. Aber ich habe nicht gewusst, dass man QT auch mit BSD-Lizenz bekommen kann.
Das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer nur, es gibt diese Trolltech-Lizenz oder diese QPL und dann gibt es halt die...
Ja, ich dachte auch, das wäre Dual-License nach dem Motto, genau, QPL. Beziehungsweise halt, nee, Moment, es wäre einmal kommerziell lizenzierbar, wenn man Geld zahlt,
ja,
und einmal eben Open Source lizenzierbar mit QPL oder GPL. Gibt es die QPL noch?
Weiß ich nicht. Also,
oder halt dann GPL.
Ich meine, die gibt es natürlich schon. Alles, was es einmal gegeben hat, gibt es immer im Internet. Also das ist ja jetzt nichts Illegales, irgendwie einen Textbaustein zu kopieren und zu nutzen.
Ja, also dann, also... Ja, ja, das ist schon eine ganze Sendung über diesen ganzen Lizenzkram. Also wann fängt ein abgeleitetes Werk an und wann hast du nur eine Dependency auf dem Werk? Da gibt es ja ganz lustige Geschichten. Da ist dieser Linus Torvald, der anscheinend auch irgendwie ein bisschen nicht konform mit der FSF und RMS, in der Frage, was denn abgeleitetes Werk ist und was nur eine Aggregation von Code ist. Das ist anscheinend irgendwie ganz merkwürdig. Das verstehe ich auch mal nicht ganz. Zwischendurch, ich habe mal vor Jahren immer gehört, nach dem Motto, wenn du 5 zusammenhängende Zeilen Code kopierst, dann wäre es schon abgeleitetes Werk. Dann würde dann schon der GPL-Virus-Effekt greifen oder solche Sachen. Aber ich
glaub, ja gut, das ist ja so eine Wischiwaschi-Diskussion. Da kannst du ja eh nicht jetzt sagen, so sind die Regeln, weil das ist immer Interpretation und...
Ja,
und deswegen kann man nur hoffen, dass wir auch keine Softwarepatente bei uns bekommen, weil das einfach nur total eine Farce ist, was man da hat in Amerika. Du kannst dir gar keine offenen Projekte anschauen, wenn du, also es geht bald so weit, dass manche Leute sagen, du darfst dir gar keine offenen Projekte anschauen, wenn du für irgendeine Firma arbeitest, die Code produziert, weil du könntest ja dadurch irgendwas kopiert haben. Also das ist halt, deswegen soll man, also...
Ja. Okay, also Patente ist jetzt schon mal was anderes als Urheberrecht. Da muss man schon mal jetzt wieder klar trennen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, das stimmt schon, du hast absolut recht, das ist sogar noch schlimmer. Ich war ja mal eine Zeit lang in Amerika, habe da gearbeitet und man hatte uns damals in der Technik, also bei den Programmierern, bei den Softwareentwicklern, mehr oder weniger verboten, uns Patente anzugucken.
Mhm.
Weil, wenn man weiß, dass es da ein Patent gibt, dann ist es ja sogar Vorsatz, wenn man das Patent verletzt und dann kostet es irgendwie noch viel mehr und ist es noch strafbarer und was weiß ich, was es alles gegeben hat.
Mhm.
Also diese ganze Software-Patente-Geschichte, das ist alles irgendwie sehr, sehr eklig.
Ich meine jetzt nicht nur Software-Patente, ich meinte auch alleine Urheberrecht. Sobald du hast dich ja schon, wenn du dich in der freien Software-Bewegung befindest, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du dir da Code angeschaut hast, weil du einfach nur gelesen hast. Und wenn dann ein Produkt irgendwie shippst oder sowas, dann können die immer gucken.
Ja.
Es geht, also wie gesagt, das ist so ein scheiß Thema, deswegen das, aber das ist ja, halt sehr schwer, was du dazu sagen kannst. Also.
Das sind diese Java-Geschichten, oder was du meinst, ne? Es gab ja lange Zeit, als Java noch nicht unter GPL stand, die sind doch jetzt zwischen GPL, gell?
Ja.
Größtenteils GPL.
MySQL auch bald.
MySQL, ja, MySQL ist ja sowieso auch GPL, oder?
Nee, aber die wollen das ja jetzt irgendwie noch weiter.
Nein, also, die wollen nicht CDDL nehmen, oder?
Nee, ich glaube, die wollen.
Das kann nicht sein.
Gut, die müssen ja so wahrscheinlich sogar GPL bleiben, wenn da halt von außerhalb Contributor drin waren und sowas. Also,
ja, stimmt, das sowieso, ja.
Und die wollten das anscheinend noch ein bisschen weiterführen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was genau die Pläne sind. Das war jetzt. Aber.
Ja, ich habe mal ein bisschen die Blogosphäre. Mir mal durchgelesen zu dem Thema. Und naja, im Prinzip, also sie versprechen alle, ja, es wird alles so bleiben wie bisher. Und Sun macht da nichts kaputt.
Ja.
Aber irgendwie ein paar Leute haben da erzählt, dass es wohl schon diverse andere Akquisitionen von Sun gegeben hat, die dann nicht unbedingt so toll gelaufen sind. Aber gut, okay, die können ja nichts groß falsch machen, habe ich gesehen. Weil bei MySQL sind irgendwie nur 400 Leute und die meisten davon sind irgendwie auch mehr oder weniger, ich weiß nicht, ja gut, das können nicht alles Entwickler sein, oder?
400 aber, Leute. Aber was sind denn das denn? Wenn du gerade gesagt hast von Sun-Akquisitionen, die nicht gut gelaufen sind, kann ich ja nochmal kurz mit Smalltalk abschließen. Habe ich ja auch im Vortrag erwähnt. Und zwar haben die sich ja StrongTalk geholt und haben anstelle von daraus eine geile Smalltalk-VM zu bauen, haben sie halt jetzt die Java-VM gebaut. Das ist halt, wie gesagt, das ist dieser... Die große Tragödie der Computerindustrie.
Über die Schiene ging das dann?
Über die Schiene ging das, ja. Sun hat die haben die abgesplittet, weil die gerne Smalltalk machen wollten und dann hat Sun sie wieder zurückgekauft und dann haben sie am Endeffekt Java machen müssen. Also machen müssen ist natürlich immer...
Ich hatte mal gerüchteweise gehört, dass Java irgendwie, was war das, ist auf Smalltalk und Objective-C Wurzeln irgendwie zurückschauen kann oder sowas.
Also die Java-VM, also die momentane Java-VM ist von der StrongTalk-VM abgeleitet und StrongTalk ist eine optimierte Smalltalk-VM, die aber nie fertig gemacht wurde, ist, weil die halt von Sun gekauft wurde, um dann die ganzen Entwicklerzeit in Java zu bringen oder in Java VM zu bringen. Wir müssen jetzt aber leider Schluss machen und nochmal vielen Dank, dass du mich jetzt hier gerettet hast, weil das wäre...
Ja, hey, das war doch spaßig jetzt. Ich höre mir auch nachher noch die Aufzeichnung an von dieser Sendung, ist bestimmt witzig.
Das ist bestimmt traurig. Na gut, dann mache ich jetzt mal das Nightshift-Ding an und sag dann auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Sendung.
Ja, und hoffentlich bist du da. Ciao, ciao.
Ciao.